So, scheint jetzt Ton da zu sein. Wir probieren das jetzt erstmal aus. Also, ich teste erstmal kurz, bevor, ob alle da sind, die zugeschaltet sein sollten. Also im Raum anwesend ist von den Sachverständigen Herr Dr. Adam. Dann zugeschaltet sein müsste uns Herr Professor Klaassen.
Ja.
Jawohl, vielen Dank. Man hört Sie auch gut. Herr Professor Heinig.
Jawohl.
Dann Herr Professor Hense.
Ja, auch anwesend.
Dann Frau Professorin zu Hohenlohe.
Ja, hallo, guten Morgen.
Ah ja, jetzt wunderbar. Dann Herr Professor Koriot.
Ja, guten Morgen.
Jawohl, auch da, wunderbar. Und dann noch Herr Professor Wieland.
Guten Morgen.
Sehr schön, vielen Dank. Und dann ist uns noch zugeschaltet von den Kollegen Frau Buchholz und Herr von Notz. Frau Buchholz sehe ich.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr von Notz. Noch nicht, dann schauen wir mal. Wird er wahrscheinlich noch in die Schalte kommen? Dann darf ich Sie alle jetzt erstmal ganz offiziell heute Morgen recht herzlich begrüßen. Vom BMI darf ich auch noch begrüßen Frau Müller, die heute Morgen anwesend ist. Wir möchten uns ganz herzlich als Ausschuss bei Ihnen bedanken, dass Sie uns als Experten heute zur Verfügung stehen. Es geht von 10 bis 12 Uhr um die Anhörung zum sogenannten Staatsleistungsablösegesetz. Es ist unsere 130. Sitzung. Sie wird wie üblich per Video auch übertragen und per Livestream kann dann hinterher auch noch auf der Seite des Bundestages eingesehen werden. Die Damen und Herren Sachverständigen darf ich bitten, wenn Sie dann nicht sprechen, entsprechend Ihr Mikrofon auszuschalten. Wir werden wie üblich von der Sitzung ein Protokoll anfertigen, das Ihnen dann auch im Anschluss zur Verfügung gestellt wird, zusammen mit den bisher eingegangenen Stellungnahmen, für die wir uns ebenfalls sehr herzlich bedanken dürfen. Das Ganze wird dann in eine Gesamtdrucksache erfasst und kann auch immer über die Seite des Bundestages abgerufen werden. So, jetzt mache auch ich mein Handy aus. Ja, für die Durchführung haben wir folgendes Prozedere vorgesehen. Zunächst werden alle Sachverständigen ein circa fünfminütiges Eingangsstatement abhalten. Im Anschluss daran werden dann die Kolleginnen und Kollegen Fragen stellen. Für die erste Fragerunde gilt, dass jeder Fragesteller entweder zwei Fragen an einen Sachverständigen, eine gleiche Frage an zwei Sachverständige oder an zwei Sachverständige jeweils eine unterschiedliche Frage richten kann. Es werden auch zunächst alle Fragen gesammelt. Und dann wird Ihnen auch wiederum natürlich die Möglichkeit gegeben, auf die entsprechenden Fragen auch zu antworten. Wenn wir dann eine zweite Runde noch hinbekommen, schauen wir dann, wie viel Zeit wir haben und entscheiden dann, ob wir im gleichen Fragemodus verbleiben können oder das Ganze etwas verkürzen müssen. Ja, wenn ich dann jetzt nichts vergessen habe, keiner mehr eine Frage hat, können wir insofern mit der Anhörung starten, dass ich zunächst in alphabetischer Reihenfolge die Sachverständigen aufrufen darf. Und wir beginnen mit Herrn Dr. Adam.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordneten. Wir haben heute etwas mit einer Baustelle zu tun. Wenn Deutsche eine Baustelle machen, dann richten sie die ein, dann definieren sie den Baustellenbereich. Dann kommt es zu einer Beplankung und dann passiert oftmals lange Zeit gar nichts. Und wir haben es heute mit einer Baustelle zu tun, dass seit über 100 Jahren nichts passiert. Es hat verschiedene Gründe. Aber es gibt nach wie vor einen Auftrag, es ist ein Verfassungsauftrag, diese Baustelle zu bearbeiten. Es gibt jetzt von der Opposition zwei Gesetzentwürfe. Ich sage es bewusst nochmal von der Opposition, denn von den Regierungsparteien liegt bislang nichts vor. Komme ich direkt zum Punkt. Das primäre Ziel des Ablösegebots aus Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung war und ist die finanzielle Entflechtung von Staat und Kirche und nicht die fortdauernde Sicherung eines kirchlichen Unterhaltes. Warum musste es 1919 diese Regelung geben? Weil das Gottesgnadentum beendet worden war, die davor geltende enge Verbindung von Monarchie und Kirche war beendet und deshalb eine Entflechtung in Deutschland erforderlich. Andere Länder hatten das schon etwas früher. Die Franzosen haben sogar ihrem König die Rübe abgehackt. Das Ablösegesetz muss nun die Rechte benennen, die es abzulösen gilt. Und es muss insbesondere sich kümmern um die Höhe der Ablösungszahlung. Eine Ablösezahlung ist erforderlich, weil dies eine Vorgabe ist. Der Staat will nicht ein zweites Mal enteignen. Reichsdeputationshauptschluss lasse ich jetzt aus. Vielleicht sagen die Kollegen dann noch etwas zu dem Thema, warum das ja alles gekommen ist. Das ist ja eine sehr lange Geschichte, seit 1803. Aber es geht darum, dass die Rechte der Kirchen respektiert werden. Rechte in unserem Staate werden völlig zu Recht teilweise ja schon seit 1000 Jahren respektiert. Diejenigen, die sich im Wasserrecht auskennen, kennen da vielleicht auch einige Beispiele von Wasserrechten, die seit Karl dem Großen gelten. Jetzt geht es aber darum, bei der Ablösung nicht nur zu bestimmen, was abzulösen ist, sondern es geht insbesondere darum, in welcher Höhe abzulösen ist. Und das ist eigentlich das Problem beider und wahrscheinlich auch jeder Form von Gesetzesentwürfen. Hier wird man sich streiten über die Frage, gilt das Äquivalenzprinzip? Gilt das Prinzip der Angemessenheit? Und da unterscheiden sich eigentlich die Gesetzentwürfe bei genauem Hinsehen bei der Ablösesumme nur in einem unterschiedlichen Ansatz bislang, während also die AfD hier knapp 3 Milliarden vorschlägt, sagt der Entwurf der FDP, der Grünen, der Linkspartei, dass hier bei genauem Hinsehen rund 20 Milliarden fällig werden, mindestens 20 Milliarden, weil zum einen die Staatsleistungen weiterlaufen sollen in einem 20-jährigen Zeitraum und dann die Ablösung obendrauf kommt. Mir ist sehr wichtig zu betonen, es geht hier um ein Grundsätzegesetz. Also der Bund muss die Grundsätze bestimmen. Und wenn es ein Problem gibt, wo man Grenzen überschreiten kann, dann wenn man die Grundsätze zu weit ausdehnt und den Ländern jegliche Möglichkeit nimmt, dann noch Einzelheiten zu regeln. Aber zu den Grundsätzen gehört eben aus meiner Sicht die Festlegung einer Höchstablösesumme. Und über die wird dann zu diskutieren sein. Es gibt Probleme im Detail. Das ist auch in den Stellungnahmen deutlich geworden. Wie verhält man sich mit den Kommunen, die heute einen anderen Rechtsstatus haben als noch in Weimarer Zeit? Wie geht es beispielsweise, wie ist die Abstimmung mit der katholischen Kirche, die besondere Rechte über das Reichskonkordat nach wie vor hat? Ich bin der Auffassung, all das sind eher Probleme, die man nicht so, sage ich mal, in den Vordergrund schieben sollte. Wenn eine Einigkeit zur ungefähren Höhe der Ablösesumme erreicht werden kann, dann hat man eigentlich den gordischen Knoten nach meiner Auffassung durchschlagen. Was nicht passieren darf, und damit möchte ich enden, ist das, was uns bislang davon abgehalten hat, dass man sich ins Detail begibt. Das Detail heißt eben zu sagen, ja, welche Rechte sind es im Einzelnen genau? Und da kann man dann 100 Jahre weiter diskutieren und nichts wird passieren. Dieser Verfassungsauftrag, meine Damen und Herren, ist jetzt endlich umzusetzen. Diese Baustelle, die wir übernommen haben, die in unserem Grundgesetz noch drin steht, diese Baustelle ist endlich zu beenden. Und dann haben wir auch den Auftrag unserer Verfassungsväter und Mütter erledigt. Denn das Grundgesetz hat an dieser Stelle ja auch das übernommen, damit ein Provisorium gesetzt. Und diese Provisorien wollen wir ja endlich loswerden. Vielen Dank.
So, dann hätten wir Herrn Professor Klaassen.
Ja, meine Damen und Herren, zunächst herzlichen Dank für die Möglichkeit, zu Ihnen zu sprechen. Ich möchte 5 Punkte ansprechen. Zunächst in grundsätzlicher Hinsicht möchte ich auch sehr deutlich betonen, die Notwendigkeit, an dieser Stelle voranzukommen. Wenn heute kritisch sozusagen jemand fragen würde, warum gibt es diese Staatsleistungen, dann wäre es eben schwierig zu sagen, dass es den historischen Hintergrund gibt, weil das eigentliche Modell der Verfassung, mit diesen Problemen umzugehen, ist eben ein anderes. Die Ablösung ist das, was die Verfassung eigentlich vorsieht und nicht die dauerhafte Zahlung. Und von daher kann ich Sie nur ermuntern, an dieser Stelle auch tatsächlich tätig zu werden. Und nicht nur ermuntern, sondern möchte Sie auch ausdrücklich auffordern. Das Zweite, der Gesetzentwurf leidet an dem Mangel, dass er nicht näher definiert, was im Einzelnen unter Staatsleistungen zu verstehen ist. Ein kritischer Punkt sind die gemeindlichen Leistungen. Ein anderer Punkt ist auch die Frage der sogenannten negativen Staatsleistungen. Also hier sollte noch eine Präzisierung erfolgen. Der dritte Punkt betrifft die Höhe. Da stellen sich verschiedene Fragen. Zunächst glaube auch ich, dass es zumindest wichtig ist, dass der Bund hier einen Rahmen festsetzt. Bei manchen Punkten, was weiß ich, Feiertagsregelungen, ist es durchaus erklärlich, wenn das katholische Bayern da andere Regelungen macht als das Land Berlin. Aber wenn es hier um einen Ausgleich für ein bestimmtes historisches Unrecht geht, dann sollte das bundesweit zumindest in groben Maße einheitlich sein. Man kann sich darüber streiten, ob da eine strikte Obergrenze oder eine ganz klare Festsetzung im Einzelnen notwendig ist, aber zumindest eine Orientierung, ein gewisser Rahmen sollte insoweit durch den Bundesgesetzgeber festgesetzt werden. Ich persönlich hätte auch kein Problem mit einer ganz klaren Festlegung. Bei der Frage des Maßstabs im Einzelnen gibt es Diskussionen, ob sozusagen das Äquivalenzprinzip oder mehr eine Angemessenheit hier heranzuziehen ist. Dabei möchte ich nur ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich den Eindruck habe, dass das, was häufig behauptet wird, nämlich dass es da eine herrschende Meinung gäbe, jedenfalls nach meiner Durchsicht jetzt der jüngeren Literatur so eher zweifelhaft ist. Es gibt sicherlich etliche Stimmen, die für eine Äquivalenzprinzip sprechen, aber ich habe den Eindruck, dass doch eine ganze Reihe von Autoren, vielleicht sogar die Mehrzahl, eher in Richtung Angemessenheit tendiert. In jedem Fall hat der jetzige Gesetzentwurf das Problem, dass er gleich zwei Maßstäbe parallel in das Gesetz hineinschreibt. Er sagt einerseits im Gesetz selber Äquivalenzprinzip und andererseits eine gewisse Höhe. Das halte ich rein rechtstechnisch für nicht wirklich gelungen. Im Gesetz sollte am Ende konkrete Zahlen oder von mir aus ein gewisser Rahmen definiert sein. Und die Frage Äquivalenz oder nicht, das ist dann eine Frage der Gesetzesbegründung. Aber das sollte vielleicht nicht im Gesetzestext selber enthalten sein. Der vierte Punkt, es muss in jedem Fall mit den Kirchen gesprochen werden. Das Reichskonkordat verpflichtet das mit Blick auf die katholische Kirche. Die evangelischen Kirchen können nicht anders behandelt werden. Allerdings muss man sich auch klar machen, aus meiner Sicht sinnvoll ist es natürlich, dass man sich vorher so ein bisschen verständigt darüber, was eigentlich die Zielrichtung sein sollte, weil sonst natürlich sinnvolle Gespräche mit den Kirchen nicht möglich ist. Und schließlich als letztes, also ich habe bisher, das habe ich glaube ich nicht explizit gesagt, über den Gesetzentwurf der FDP, der Grünen und der Linken gesprochen, zum AfD-Entwurf, der enthält aus meiner Regelung einen Vorschlag, der so ersichtlich nicht mit der Verfassung vereinbar ist. Das ist keine Ablösung, sondern ein schlichtes Auslaufenlassen der bisherigen Leistungen. Der wäre klar verfassungswidrig und sollte von daher keine Grundlage bilden für die weiteren Diskussionen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Dann Herr Professor Heinig.
Ja, verehrte Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist wie so oft im Verfassungsrecht, eine schlicht anmutende Regelung birgt im Detail ausgesprochen komplexe Rechtsfragen. Viele dieser Probleme kreisen um das Verhältnis von Statik und Dynamik. Was ist genau Gegenstand der Ablösung? Müssen wir minutiös die Rechtslage von 1919 rekonstruieren oder vielleicht doch die von 1949? Welche Rolle spielen Novationen, Dynamisierungen und Pauschalierungen? Und schon hier wird erkennbar, das Ablösegebot ist geltendes Verfassungsrecht. Die Verwirklichung gelingt aber nur, wenn wir guten Willens sind und Mut zum pragmatischen Handeln haben. Und diesen Mut zum pragmatischen Handeln und diesen guten Willen zeigt meines Erachtens der vorliegende Gesetzentwurf auf Drucksache 19273 von Linken, Grünen und FDP. In drei Hinsichten: Gegenstand, Umgang mit Dynamisierung, Pauschalierung, Novation und Ablösehöhe. Also Gegenstand, nach meinem Verständnis, ist Gegenstand dieses Gesetzentwurfs die positiven Staatsleistungen, soweit sie aus den Landeshaushalten gedeckt werden. Also nicht negative Staatsleistungen, nicht kommunale Kirchbaulasten. Das kann man auch nochmal klarstellen, aber ich meine, dass man das durch Auslegung so auch ermitteln kann. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass angeknüpft wird an die heutigen Zahlungsermächtigungen in Landeshaushalten. Artikel 168 Weimarer Reichsverfassung spricht von Verpflichtungen auf besonderer Rechtsgrundlage mit eigengeartetem historischem Bezug. Bis zur Ablösung war jedenfalls eine Dynamisierung, also eine Werterhaltung geboten, das heißt Dynamisierung, die muss irgendwie eingestellt werden. Und zudem war der Umfang der Rechtsverpflichtungen umstritten. Schon in der Weimarer Republik hat man etliche Rechtsstreitigkeiten darüber geführt. Und deshalb hat man auch da schon im preußischen Staatskirchenvertrag angefangen zu bündeln, zu pauschalieren. Und das unter dem Grundgesetz fortgesetzt. Zweck der ganzen Aktion war, Rechtssicherheit und Verwaltungsvereinfachung herzustellen. Und ich meine, der Gesetzentwurf tut gut daran, an diese Funktionen anzuknüpfen. Also sagen, das, was staatskirchenvertraglich teilweise geregelt ist, nämlich, dass für die Ablösung dann doch die Rechtslage vor dem Vertragsschluss maßgeblich sein soll, ein Stück weit zur Seite zu schieben und zu sagen, wir knüpfen an den jetzigen Status quo an. Das dient der Rechtsklarheit, Rechtssicherheit und der Vereinfachung. Und sagen, da die Staatskirchenverträge auch nicht über die Bundesgrundsätze disponieren können, scheint mir das verfassungsrechtlich auch gangbar. Vielleicht sollte man hier aber nochmal das Einvernehmen mit den Ländern dann suchen und auch mit den Kirchen. Ablösehöhe, da wird es sagen natürlich eigentlich spannend. Ausgangspunkt des Gesetzentwurfs ist das Äquivalenzprinzip, das dann aber normativ überformt wird mit der Anknüpfung an das Bewertungsgesetz. Nehme man den Begriff des Leistungsäquivalenz ernst, dann wäre der Faktor 18,6 wohl zu niedrig angesetzt. Im Schrifttum finden wir aber auch den Ansatz, wir haben es gerade schon gehört, dass die Ablösung nur eine angemessene Entschädigung verlange. Was ist dann aber angemessen? Teilweise wird auf rechtsgeschichtliche Erfahrung mit der sogenannten Sozialentwährung abgestellt. Aber die Ablösung von Staatsleistungen ist meines Erachtens mit der Entfeudalisierung des 19. Jahrhunderts und der Sozialisierung nach Artikel 15 nicht ohne weiteres vergleichbar. Werner Heun weist in seinem jüngst erschienenen Beitrag im Handbuch des Staatskirchenrechts darauf hin, dass zwischen Sozialentwährung und Staatsleistungen eben Unterschiede bestehen. Staatsleistungen sind nicht gemeinschädlich, sondern ihrerseits Ausdruck des Entschädigungsgedankens. Gleichwohl trifft der Gedanke, es sei ein angemessener Ausgleich geboten, einen richtigen Punkt. Die Höhe der Ausgleichsleistung, der Ablöseleistung lässt sich nicht ohne normative Wertung bestimmen. Es geht um mehr als eine rein finanzmathematische Operation. Und dann sind verschiedene Wertungsgesichtspunkte zu berücksichtigen. Die bisherigen Zahlungen müssen außen vor bleiben. Die Nichtablösung durch den Staat kann nicht den Gläubigern vorgehalten werden. Man könnte berücksichtigen, dass, wenn man schon von sozialer Entwährung redet, man auch in Kenntnis nimmt, dass damals Reallasten mit den Faktoren zwischen 18 und 25 durchaus üblicherweise abgelöst worden sind. Man könnte sagen, die Mitgliederentwicklung ein Stück weit berücksichtigen, weil die Staatsleistungen sozusagen im langen Schatten des landesherrlichen Kirchenregiments stehen und der Landesherr bei schrumpfender Mitgliederzahl wohl auch seine Leistungen reduziert hätte. Man könnte berücksichtigen, dass Pauschalierung und Novation in einem insgesamt wohl eher kirchenfreundlichen Klima erfolgten. Man kann dann sagen, dass die Anknüpfung an das Bewertungsgesetz nicht zwingend geboten, aber auch nicht willkürlich ist. Man kann sagen, dass volle Leistungsäquivalenz nur bei einem Faktor über 30 geboten gegeben wäre. Man kann sagen, dass das Grundgesetz eine Ablösung anstrebt und die Bedingungen nicht prohibitiv sein sollen. Man kann sagen, dass das Ratenmodell realistischerweise geboten ist, um hier überhaupt zu einer Ablösung zu kommen. Lange Rede, kurzer Sinn. In der Summe bewegt sich der Entwurf meines Erachtens im Korridor des verfassungsrechtlichen Zulässigen. Man kann es auch anders machen, aber man kann es eben auch so machen. Er geht von einem normativ geprägten Äquivalenzprinzip aus, das sich letztlich mit dem Prinzip angemessener Entschädigung deckt. Vielen Dank.
So, vielen Dank. Dann Herr Professor Henze.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Die Bewältigung der Ablösungsthematik ist kein einfaches Unterfangen. Der Bund, dessen Grundsätzegesetzgebung die Initialzündung für die Ablösung der historisch überkommenen Staatsleistung durch die Länder ist bzw. sein soll, steht vor der Herausforderung, einerseits einige grundsätzliche Aspekte zu dirigieren und formulieren und andererseits das Grundsätzliche in die Form einer flexiblen, zielführenden Steuerung zu bringen. Einige wenige Dinge an dieser bundesrechtlichen Herausforderung seien genannt. Mitunter sind der klärungsbedürftige Anwendungsbereich und die mögliche Maßstäblichkeit vielleicht enger miteinander verwoben als angenommen. Die Staatsleistungsqualifikation der kommunalen Bau- und Unterhaltungsverpflichtung ist streitig. Sollte sie mit umfasst sein, eine Annahme, der ich persönlich jetzt skeptisch gegenüberstehe, wäre zu beachten, dass es gerade in diesem Bereich geradezu mathematisch genaue Formeln zur Berechnung gibt. Der evangelische Kollege Volker Knöppel könnte in diesem Zusammenhang anhand der hessischen Vereinbarung aus dem Jahr 2003, die ja in der Staatsleistungsdiskussion immer wieder herangezogen wird, entsprechendes näher erläutern. Zweiter Punkt, der Referentenentwurf aus dem Jahr 1924 ging noch davon aus, dass es aus dem Charakter eines Grundsätzegesetzes zuwiderliefe, wenn ein Ablösefaktor gesamtstaatlich festgeschrieben würde. Aber selbst die verbale Form nach einer angemessenen Ablösung bedarf wohl an der einen oder anderen Stelle noch eingehenderer Betrachtung. Es wird ja in diesem Zusammenhang gerne auf das Reichskonkordat verwiesen. Die Verwicklung von gesamt- und gliedstaatlicher Ebene zeigt sich aber auch korrespondierend im kirchlichen Sektor. Der Wortlaut der entsprechenden Bestimmung des Reichskonkordats ist nämlich nur das eine, die Bezugnahme auf andere Landeskonkordate durch das Reichskonkordat, deren Regelung gerade in diesem Punkt nicht angetastet werden sollen, das andere. So postuliert etwa das bayerische Konkordat den vollen Wertersatz und auch für den preußischen Rechtskreis wird zumindest für den Bereich der Bistumsdotation dasselbe angenommen. Sie erkennen, auf der einen Seite Flexibilität, auf der anderen Seite auf Länderebene, aber auch gegebenenfalls strengere oder präzisere Vorgaben. Dritter Punkt. Das Grundgesetzgesetz ist eine Herausforderung an den kooperativen Verfassungsstaat, nicht nur wegen der noch zu klärenden Beteiligung der Religionsgesellschaften, die Empfänger von echten historisch begründeten Staatsleistungen sind, sondern auch mit Blick auf die Länder. Wenn Sie es dem Wissenschaftler gestatten, möchte ich sehr nachdrücklich diese beiden Beteiligungsrichtungen schon bei der Klärung und Festschreibung der Ablösungsgrundsätze als beachtlich hervorheben. Das bundesrechtliche Ablösegrundsätzegesetz ist zwar noch nicht der Vollzug des grundgesetzlichen Ablösungsimperativs, bis dahin bedarf es noch weiterer Schritte. Die heutige Anhörung zeigt aber auch, dass es irgendwie doch losgeht. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Dann Frau Professor zu Hohenlohe, bitte.
Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank auch, dass ich heute sprechen darf. Der in Artikel 138 Absatz 1 Weimarer Reichsverfassung in Verbindung mit Artikel 140 Grundgesetz niedergelegte Verfassungsauftrag, die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgemeinschaften abzulösen, besteht seit 101 Jahren. Es ist zu begrüßen, dass die Bundestagsfraktionen, welche nunmehr Entwürfe für ein Bundesgesetz zur Ablösung der Staatsleistungen vorgelegt haben, den Verfassungsauftrag ernst nehmen und ihn erfüllen möchten. Dass seinerzeit das Reich und heute der Bund die Grundsätze für die Ablösung der Staatsleistung aufzustellen hat, bedeutet, dass den Bundesländern die rechtlichen Maßstäbe an die Hand gegeben werden müssen, mit deren Hilfe sie die Ablösung vornehmen können. Das zu erlassende Grundsätzegesetz muss nicht nur eine bundeseinheitliche Ablösepraxis sicherstellen, sondern insbesondere auch die betroffenen Religionsgemeinschaften vor einer Übervorteilung schützen. Gerade aus letztem Grund hatten die Verfassungseltern von Weimar die Festlegung der Ablösungsmodalitäten nicht allein den Ländern anvertraut. Vor diesem Hintergrund gibt der von der AfD-Fraktion vorgelegte Entwurf eines Staatsleistungsablösegesetzes, welches lediglich die Bundesländer dazu verpflichtet, eigene Landesgesetze zur Ablösung der Staatsleistung zu erlassen, einen Endpunkt für die Gewährung der Staatsleistung bestimmt und eine Ablösefiktion für die verbleibende Zeitspanne konstruiert, keine hinreichende Anleitung für die Länder. Obwohl die beiden Sätze des Artikels 138 Absatz 1 Weimarer Verfassung einfach scheinen, werfen sie doch viele schwierige rechtliche Fragen auf, die der Bundesgesetzgeber unter Berücksichtigung des verfassungsrechtlichen Anliegens der vermögensrechtlichen Entflechtung von Staat- und Religionsgemeinschaften und der Gesamtinteressenlage im herkömmlich nicht von Laizismus, sondern von Kooperation geprägten deutschen Religionsverfassungsrecht klären sollte. Die Staatsleistung, die Artikel 138 Weimarer Verfassung in den Blick nimmt, meine auf Dauer angelegte und wiederkehrende vermögenswerte Leistung zur Bestreitung des kirchlichen Unterhalts, wobei ein historischer Konnex mit dem vorkonstitutionellen, vor 1919 begründeten Beziehung zwischen Staat und Kirchen erkennbar sein muss. Dazu gehören auch Leistungen für die Unterhaltung von kirchlichen Gebäuden. Solche Dauerleistungen auf der Grundlage alter Rechtstitel, einschließlich Konkordate und Staatskirchenverträge, erledigen sich nicht ohne weiteres dadurch, dass sie bereits viele Jahre erbracht wurden. Dementsprechend ist
kleinen Moment, der kleinen Moment bitte. Frau von Hohenlohe, hat irgendjemand sein Mikrofon nicht aus, weil es knirscht und knattert?
Ich könnte versuchen, das mit einem Raummikro zu machen.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das jetzt an Ihnen lag. Also alle anderen haben das Mikro aus. Wenn da jeder nochmal kontrolliert, dann sprechen Sie mal weiter. Wenn es dann wieder knattert, melde ich mich nochmal.
Dankeschön. Also dementsprechend ist seit Inkrafttreten der Weimarer Verfassung keine Erfüllung durch Zeitablauf eingetreten, die es rechtfertigt, die Zahlung sofort oder nach Ablauf eines 5-Jahres-Zeitraums einzustellen. Stattdessen schreibt Artikel 138 Absatz 1 Weimarer Verfassung eine Ablösung vor. Das bedeutet, wie dies bereits Gerhard Anschütz, einer der Verfassungsväter, klargestellt hat, Aufhebung gegen Entschädigung. Entschädigungslose Aufhebung ist also verboten, so heißt das Zitat. Wer entschädigungslos einfach die Zahlungen einstellen möchte, müsste demnach die Verfassung ändern und die Verpflichtung zur Ablösung gegen eine solche zur Beendigung der Staatsleistung eintauschen. Allerdings gilt es auch bei einer solchen Lösung zu beachten, dass die Staatsleistungen durchweg nicht ohne Rechtsgrund erbracht wurden. Das sagt ja schon die Vorschrift 138.1. Zu ihrer Beendigung muss der Rechtsgrund, also etwa die Leistungsverpflichtung aus einem Konkordat, einem Staatskirchenvertrag oder einem privatrechtlichen Vertrag, aufgehoben werden. Soll das Ablösungsgesetz des Bundes oder der Länder auf diese Rechtstitel unmittelbar durchschlagen, was bei Konkordaten als völkerrechtlichen Verträgen gar nicht so einfach möglich ist, stellt die korrespondierende Aufhebung des Leistungsanspruchs der betreffenden Kirchen eine Legalenteignung dar, die nach Artikel 14 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz ebenfalls mit der Verpflichtung zur Regelung einer Entschädigung einhergeht. Insofern führt an einer Entschädigung verfassungsrechtlich kein Weg vorbei. Fraglich und regelungsbedürftig sind indes die Art und Weise sowie die Höhe der Entschädigung. Nach einer dem Lager der Kirchen nahestehenden Ansicht im staatskirchenrechtlichen Schrifttum soll für die Höhe der Entschädigung das Äquivalenzprinzip gelten. Darin orientiert sich der Entwurf eines Grundsatzgesetzes der Fraktionen FDP, Die Linke und Bündnis 90, Die Grünen, im Sinne einer Höchstgrenze, aber wohl auch, das ist nicht ganz klargestellt, einer Richtgröße, wobei den Ländern im Einzelfall im Wege von Verhandlungen Abschläge gestattet sein sollen. Ratsam wäre, den Ländern solche Abschläge nicht nur als Ergebnis von Verhandlungen mit den Kirchen, sondern auch aus anderen Gründen zu gestatten. Darüber hinaus erscheint die Eingrenzung auf eine Abweichung im Einzelfall vielleicht zu eng. Historische und systematische Erwägungen sprechen dafür, dass das Äquivalenzprinzip bei der Ablösung der Staatsleistungen keine Anwendung finden soll. Zu leisten ist lediglich eine angemessene Entschädigung, die hinter dem vollen Wertersatz zurückbleiben kann. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf Artikel 15, der mit der Sozialisierung von Eigentum eine vergleichbare Konstellation regelt. Artikel 15 Satz 2 Grundgesetz verweist auf die Entschädigung, für die Entschädigung auf Artikel 14 Absatz 3 Satz 3, der anordnet, dass diese unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Betroffenen zu bestimmen ist. Der Vorschlag des Entwurfs zur Ablösung der Dauerleistung, die allgemeine Ablösungsvorschrift des § 13 Absatz 2 Bewertungsgesetz anzuwenden, ist eine pragmatische Lösung. Bei der Benennung der Modalitäten der Ablösung mit Einmalzahlungen und Ratenzahlungen wurde die vielleicht noch zu bedenkende Idee im Schrifttum mit einem Geldbetrag gehandelte Wertpapiere, namentlich in Gestalt festverzinslicher handelbarer Staatsanleihen auszugeben, nicht aufgegriffen. Die Einbeziehung von Leistungen der Kommunen ist, wie dies der Entwurf der AfD-Fraktion zum Ausdruck bringt, zu empfehlen. Schließlich sei darauf hingewiesen, dass die Aussage im Entwurf der Fraktionen FDP, Die Linke und Bündnis 90, Die Grünen dahingehend, dass die Länder die bisherigen Staatsleistungen bis zu deren vollständigen Ablösung weiterzahlen müssen, missverständlich formuliert ist. Der zu zahlende Jahresbetrag kann sich durch vorzeitige Teilablösungen und auf der Grundlage eines Tilgungsplans verringern. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Dann Herr Professor Kuriot.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Meine Internetverbindung scheint nicht die stärkste zu sein, weswegen ich im Moment die Kamera ausgeschaltet habe, in der Hoffnung, dass es dann besser geht. Aber ich hoffe, Sie hören mich zumindest, Frau Vorsitzende.
Ja, wir hören Sie ganz klar, sehr gut.
Gut, wunderbar, vielen Dank. Ja, warum ist seit über 100 Jahren der Verfassungsauftrag, der klare Verfassungsauftrag, die Staatsleistungen nicht abzulösen, die Staatsleistung abzulösen, nicht erfüllt? Ich glaube, die Gründe dafür sind vielfältig. Ein Grund ist sicher, dass das von der Verfassung vorgesehene gestufte und ineinandergreifende Handeln des Bundes, der Länder und gegebenenfalls auch der Kirchen kompliziert ist, rechtlich und tatsächlich. Man kann sich bis heute fragen, warum die Weimarer Verfassung auf die Idee gekommen ist, obwohl doch Staatsleistungen Zahlungen der Länder und auch der Kommunen sind, für die Ablösung der Staatsleistungen dieses gestufte Verfahren Grundsätze, Gesetz des Zentralstaates und dann erst Ablösungsgesetze der Länder vorzusehen. Wie auch immer, dem komplizierten Verfahren wichen alle Beteiligten bisher aus. Beim Bund, der finanziell nicht involviert ist, waren bisher wenig Regelungsanreize erkennbar, ein Grundsätzegesetz zu erlassen. Vielleicht gab es und gibt es hier auch Vorbehalte, weil der Anstoß zur Ablösung durch ein Grundsätzegesetz zu Unrecht als tendenziell religionsfeindlich verstanden oder vielleicht sogar missverstanden werden könnte. Die Länder auf ihrer Seite haben offenbar wenig Interesse, den regional sehr unterschiedlichen Aufwand zu berechnen, in Verhandlungen mit den Kirchen einzutreten, den Aufwand festzusetzen und dann die erforderlichen Zahlungen in relativ kurzer Zeit aus den Landeshaushalten zu bestreiten. Und das Ergebnis 100 Jahre nach Inkrafttreten der Weimarer Verfassung, der Artikel 138 Absatz 1 dieser Verfassung, verwandelte sich vom Ablösungsgebot entgegen der Regelungsintention zur faktischen Bekräftigung der Staatsleistungen. Das ist unbefriedigend. Regelungsaufträge sollten erfüllt werden. Es ist deshalb sehr zu begrüßen, dass jetzt zwei Gesetzentwürfe für das von Artikel 138 der Weimarer Verfassung verlangte Grundsätzegesetz des Bundes vorliegen. Insgesamt wenig hilfreich ist nach meiner Einschätzung der Gesetzentwurf zur Drucksache 19649. Hier finde ich zwar richtig, dass auch kommunale Leistungen einbezogen werden. Im Übrigen scheint der Gesetzentwurf aber davon auszugehen, dass nach langer Zeit der Zahlung der Grund für sie nicht mehr bestehe und die Leistungen deshalb bis Ende 2026 zu beenden seien. Das ist ein unvollständiges Regelungskonzept und ich meine auch, dass dieser Vorschlag letztlich den Verfassungsauftrag des Artikel 138 Absatz 1 der Weimarer Verfassung verfehlt. Dagegen ist der Entwurf zur Drucksache 19273 seitens der Linken, der FDP und der Grünen ein grundsätzlich richtiger Auftakt, auch wenn er vielleicht an einigen Stellen noch unvollständig oder unklar ist. Vor allem, das ist der zentrale Punkt, berücksichtigt der Entwurf den Unterschied zwischen der von der Verfassung geforderten Ablösung und einer gerade nicht möglichen schlichten Beendigung der Staatsleistungen. Eine Ablösung unter Ansatz des 18,6-fachen Wertes der im Jahre 2020 zu zahlenden Leistungen ist ein praktikabler Ansatz. Allerdings, die aus dem Bewertungsgesetz herangezogene Grundlage, darüber muss man sich im Klaren sein, passt weder direkt noch entsprechend. Immerhin ist der dort genannte Faktor der Ablösung brauchbar. Ich wüsste nicht, nach welchen Kriterien er sonst trennscharf bestimmt werden könnte. Aber gerade weil es diese Unsicherheit gibt, wäre es vielleicht passender, hier den Ländern einen Korridor statt eines starren Faktors vorzugeben. Der Bezug auf ein zeitnahes Referenzjahr, im Entwurf ist das 2020, ist meines Ermessens unausweichlich, weil es um den aktuellen wirtschaftlichen Wert der Zahlungen geht, die richtig bewertet werden müssen. Ob das Äquivalenzprinzip ausdrücklich im Gesetzestext genannt werden sollte, scheint mir zweifelhaft. Ich denke, man kann es machen, wenn man das verbindet in einem Grundsätzegesetz mit der Eröffnung eines Korridors für die Länder. Man sollte sich allerdings darüber im Klaren sein, dass die Verfassung an dieser Stelle mit Blick auf die Höhe des Wertersatzes keineswegs eindeutig ist. Ob Äquivalenzprinzip oder eine angemessene Annäherung der Landesgesetzgeber an den Wert, da besteht durchaus ein gewisser Korridor und der sollte meiner Auffassung auch erhalten werden, um regionale Besonderheiten der Staatsleistungen berücksichtigen zu können. Klargestellt werden sollte im Gesetzentwurf schließlich, ob die negativen Staatsleistungen, also Steuer- und weitere Abgabenbefreiungen, auch Gegenstand der Ablösung sein sollen. Und Gleiches gilt nach meinem Verständnis des Entwurfs auch für die Frage, wie weit kommunale Leistungen erfasst werden sollen. Die Verpflichtung der Länder zur Ablösung der Staatsleistungen setzt, wenn ein Grundsätzegesetz des Bundes erlassen wird, die Länder unter Zugzwang. Die kurz- bis mittelfristigen Belastungen der Länderhaushalte sind in diesem Fall hoch, aber fallen dann eben nach einer absehbaren Zeit endgültig weg. Jetzt kann man fragen, ob das Jahr 2021 wirklich der richtige Zeitpunkt für ein Grundsätzegesetz ist, wenn dann sozusagen der Zugzwang auf die Länder ausgelöst wird. In den nächsten Jahren gibt es für die Landeshaushalte bekanntlich genug Belastungen. Ich nenne nur die Verpflichtungen, die entstanden sind und entstehen zur Tilgung der Corona-Schulden. Aber dennoch sollte nach meiner Meinung der Entwurf gerade jetzt weiter verfolgt werden. Es gibt nun mal den Verfassungsauftrag und jedes Hinauszögern vergrößert im Saldo die finanzielle Last der Länder. Eine letzte Bemerkung. Die Ablösung der Staatsleistungen ist keine Beendigung eines ungerechtfertigten Privilegs der Kirchen. Denn Staatsleistungen wurden und werden nicht ohne Grund gezahlt. Ihre Ablösung hat aber auch nichts Kirchenfeindliches an sich oder bedeutete gar den Einstieg in ein neues Religionsrecht. Man muss sich schlicht vergegenwärtigen, der Ablösungsauftrag ist seit 100 Jahren Teil des geltenden staatskirchlichen Arrangements. Das heißt, die Ablösung der Staatsleistungen ist Verwirklichung des geltenden Staatskirchenrechts und gehört zum System der freundlichen Trennung von Staat und Religion. Und diese verlangt nun einmal eine finanzielle Entflechtung beider Seiten. Es ist für die Kirchen kein guter und zukunftsfähiger Zustand, Leistungen aus öffentlichen Kassen zu erhalten, etwa für die Besoldung kirchlicher Amtsträger. Und umgekehrt ist es auch nicht Sache des Staates, dauerhaft Kirchen zu entschädigen. Vielen Dank.
So, vielen herzlichen Dank. Und zum Schluss noch Herr Professor Wieland.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich kann im Wesentlichen dem, was bereits gesagt worden ist, zustimmen. Ich würde schließen an das, was der Kollege Koriot zum Abschluss gesagt hat. Diese Ablösung ist ein Verfassungsauftrag, der über 100 Jahre schon besteht und der endlich erfüllt werden sollte. Von daher ist es aus Sicht des Verfassungsrechtlers sehr zu begrüßen, dass dieser Anlauf jetzt unternommen wird, auch wenn er vermutlich in dieser Legislaturperiode nicht mehr zum Erfolg führen wird. Aber das Thema liegt seit langem auf dem Tisch und sollte vom Parlament endlich angegangen werden. Wir befinden uns in einem Bereich, wo es nicht nur um einen Verfassungsauftrag geht, der schon seit 102 Jahren besteht, bald, sondern letztlich geht es um die Bewältigung der Säkularisation. Der Reichsdeputationshauptschluss von 1803 war Anlass zu den Staatsleistungen, um die es hier geht. Die Kirchen wurden als weltliche oder als Herren, Territorialherren abgelöst von weltlichen Fürsten und deshalb brauchten sie einen Ersatz, damit sie ihre Aufgaben erfüllen konnten. Der Staat fühlte sich vor über 200 Jahren verantwortlich dafür, den Kirchen das zu ermöglichen. Heute leben wir in einer Zeit, wo wir sicher gemeinhin der Auffassung sind, dass die Kirchen ihre Aufgaben aus eigenen Mitteln erfüllen müssen. Der Staat kann sie in vielfältiger Weise unterstützen, aber er sollte keine Bischofsgehälter mehr zahlen. Das ist heute kaum zu vermitteln. Was mir streitig erscheint, auch nach den vorhergegangenen Äußerungen, dürfte der Maßstab sein. Gilt das Äquivalenzprinzip oder reicht eine Angemessenheitsentschädigung aus? Da vertrete ich die Auffassung, dass eine angemessene Entschädigung von der Verfassung gefordert wird und nicht mehr. Warum ist das so? Es handelt sich um eine Regelung im Zusammenhang nicht von Enteignungen, sondern dem, was Lorenz von Stein Mitte des 19. Jahrhunderts Entwährung genannt hat. Die Entwährung war im 19. Jahrhundert ein gängiger Rechtsterminus. Sie spielt eine große Rolle, etwa bei der Entschädigung der Grundeigentümer für die Leibeigenschaft der Bauern. Dementsprechend ging man aber stets bei Entwährungen davon aus, dass eine Ablöse erforderlich sei. Aber eine Ablöse hieß nicht einfach auslaufen, das spricht gegen den einen der beiden Gesetzentwürfe hier, sondern eine Ablösung setzt eine gewisse Entschädigung voraus. Da aber schon die Enteignungsentschädigung unter dem Grundgesetz nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nur eine angemessene Entschädigung erfordert, also eine Abwägung erlaubt zwischen den Interessen der Allgemeinheit und den Interessen der Betroffenen, ist nicht ersichtlich, warum nicht bei einer Ablösung im Sinne des Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit 138 Absatz 1 Weimarer Reichsverfassung auch eine angemessene Entschädigung ausreichen sollte. Da wird man sicher auf die Religionsgemeinschaften zugehen und man wird versuchen, zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. Ich habe gegen die Regelungen, wie sie vorgeschlagen sind, im Entwurf von Grünen, Linken und FDP keine Einwände. Die halten sich im verfassungsrechtlichen Rahmen. Aus meiner Sicht muss bei einem Grundsätzegesetz auch nicht alles geregelt werden. Wir haben eine andere Tradition in Deutschland, aber der Bund kann sich auf ihm wesentlich scheinende Gesichtspunkte beschränken. Das wird hier in dem Gesetzentwurf im Rahmen der Verfassung vorgeschlagen. Und das scheint mir verfassungsrechtlich unbedenklich zu sein. Vielen Dank.
So, vielen herzlichen Dank auch Ihnen noch. Dann kommen wir jetzt zur Fragerunde und beginnen mit der Union. Herr Amthor, bitte.
Ja, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen und meine Damen und Herren Sachverständige, herzlichen Dank auch für diese Initiative, auch zu der Anhörung. Da sage ich ausdrücklich auch an die Opposition. Ich habe es in der ersten Lesung bereits gesagt. Es ist ein passabler Vorschlag, der vorliegt, jedenfalls der Gesetzentwurf von FDP, Grünen und Linken. Ich würde mich für die Fraktion in einer kleinen Vorbemerkung anschließen, dass wir den Gesetzentwurf der AfD ebenso für verfassungswidrig halten, wie es einige Sachverständige vorgetragen haben. Richtig ist, Die Verfassungserwartung ist natürlich eine Ablösung und keine Aufrechterhaltung der Staatsleistungen. Deshalb wollen wir uns dem auch nicht verschließen, sondern dazu schon einen Beitrag leisten. Und ich möchte mich mit meiner Frage richten an die Sachverständigen Hense und Kuriot zur näheren Ausgestaltung des Korridors, den man in einem Maßstäbegesetz machen könnte. Vielleicht in zwei Vorbemerkungen. Wenn wir sagen, der Bund soll neutraler Makler sein zwischen den Interessen der Länder und der Kirche, dann heißt es für mich, dass wir berücksichtigen müssen, dass die Mehrheit der Landeskirchen im Moment und die Mehrheit der Ministerien keine Ablösung der Staatsleistung möchte, jedenfalls so, wie es bekundet wurde. Das entbindet nicht von der verfassungsrechtlichen Erwartung, aber ich glaube, wir müssen stärker regional differenzieren. Das will ich insbesondere als Abgeordneter aus Ostdeutschland auch einmal sagen, dass wir sehr, sehr unterschiedliche Erwartungen haben, wie relevant die Staatsleistungen in unterschiedlichen Diözesen und Landeskirchen sind. Und deswegen die konkrete Frage sowohl an Herrn Professor Hense als auch an Herrn Professor Kuriot: Wie stark könnten wir denn regional differenzieren in einem Ablösegesetz? Jetzt haben wir hier konkrete Vorgaben, die ich für sehr ambitioniert halte. 5 Jahre Regelung, Ablösung in 20 Jahren. Kann man da sozusagen regionale Spielräume schaffen und könnte man den Ablösefaktor insbesondere regional differenzieren? 18,6 knüpft an ein Bewertungsgesetz, das unser jetziges Niedrigzinsumfeld noch nicht kennt. Und deswegen die Frage, wenn Sie uns sozusagen gestalterisch noch mal eine Hilfestellung geben könnten: Wie sehr kann man den Faktor einer regionalen Differenzierung überlassen? Wie sehr kann man den Ablösungszeitraum einer regionalen Differenzierung überlassen? Das wäre für uns wichtig, um dann einen eigenen Vorschlag auch unterbreiten zu können. Herzlichen Dank.
So, Herr Amthor, vielen Dank. Dann für die AfD-Fraktion Herr Münz.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Ich möchte noch mal auf die Unterschiede zu sprechen kommen. Der Vorschlag der AfD-Fraktion folgt dem Prinzip der Angemessenheit der Entschädigung. Und diesem haben ja auch fast alle Sachverständigen zugestimmt, während der Vorschlag der anderen Oppositionsfraktionen dem Prinzip der Äquivalenz folgt. Nach unserem Vorschlag würde das bedeuten, dass die Länder 3 Milliarden Euro bis Ende 2026 an die Kirchen leisten und dann die Verpflichtung der Staatsleistungen abgegolten sind. Demgegenüber würde bedeuten, der Vorschlag der anderen Oppositionsfraktionen, dass nach dem Faktor 18,6 rund 10 Milliarden Euro zu zahlen wären und dann die Staatsleistung noch bis zu 20 Jahre weiterlaufen. Das würde eine Doppelbelastung bedeuten. Das würde bedeuten, dass eben insgesamt 20 Milliarden Euro noch zu zahlen wären. Und dies halten wir für unangemessen unter Berücksichtigung der Zahlungsfähigkeit der Länder. Also der Streit entzündet sich an der Frage der Angemessenheit. 3 Milliarden gegenüber 20 Milliarden. Und jetzt meine Fragen an Herrn Dr. Adam. Ist der Vorschlag der AfD, dass eben diese Zahlungen, die Staatsleistungen mit 3 Milliarden abgegolten werden bis 2026, ist dieser Vorschlag angemessen? Zweite Frage: Sind Sie auch der Meinung, dass es eine Rolle spielt, ob schon 200 Jahre nach der Enteignung der Kirchengüter und 100 Jahre nach dem Verfassungsgebot, nach Beendigung der Staatsleistung und Ablösung, dass es eben eine Rolle spielt, so lange die Zahlung schon geleistet zu haben? Oder spielt es keine Rolle? Ist es egal, ob 50 Jahre oder 2 Jahre geleistet werden? Wir sind der Meinung, es ist ein Unterschied, es spielt eine Rolle. Wie ist Ihre Meinung dazu?
So, für die SPD-Fraktion Herr Dr. Castellucci, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Bei der Ablösung der sogenannten Staatsleistung handelt es sich um einen Verfassungsauftrag, und das ist unmissverständlich, dass wir dem nachkommen müssen und dass dafür schon sehr viel Zeit vergangen ist. Der Verfassungsauftrag heißt Ablösung. und eben nicht einfach Beendigung mit einer Summe, die einer Entschädigung nicht in angemessener Weise entsprechen würde. Deswegen will ich an dieser Stelle auch sagen, dass wir für die klaren Aussagen der meisten Gutachterinnen und Gutachter hier dankbar sind, dass sich es bei dem vorliegenden Gesetzentwurf der AfD nicht um einen der Verfassung entsprechenden Gesetzentwurf handelt, was ja bei dem sonstigen Gebaren dieser Fraktion auch niemanden verwundern wird. Schließlich muss eine Lösung in angemessener Weise die Länder und auch die betroffenen Kirchen mit einbeziehen, damit das in unserem Staat auch gut miteinander funktioniert. Und dieses Miteinander, diesen Prozess, den gilt es als einen nächsten Schritt auch zu organisieren. Ich habe zwei Fragen an Herrn Professor Klaassen. Zum einen sind Sie in Ihrem Gutachten ja davon auch darüber zur Sprache gekommen, dass nicht ausreichend definiert sei in dem Entwurf von Bündnis 90 Die Grünen, FDP und Linken, um welche Staatsleistung es sich denn nun handeln soll. Hier brauchen wir ja dringend eine Präzision oder eine Klarheit. Sie sprechen sich dafür aus, sich auf die historischen Staatsleistungen der Länder zu beziehen, also, wenn ich das richtig verstehe, kommunale Leistungen nicht einzubeziehen. Und Sie sprechen auch nicht über negative Staatsleistungen. Könnten Sie noch mal einen Hinweis geben, wie denn diese Frage präzise zu fassen wäre, einmal, wenn man sich nur auf die historischen Staatsleistungen der Länder beziehen wollte und einmal, auch wenn man die anderen mit hineinnehmen würde. Es macht ja, denke ich, dann doch wenig Sinn, wenn wir nach einem Grundsätzegesetz wieder quasi auf Null gesetzt werden und uns um den Rest dann auch kümmern müssten, wenn das auch von der Verfassung so umfasst wäre. Dazu bitte noch mal eine Klarstellung. Und eine zweite Frage bezieht sich auch noch mal auf die Verfassungsmäßigkeit der vorliegenden Entwürfe, also insbesondere jetzt auch natürlich der guten Grundlage von Bündnis 90, die Grünen, FDP und der Linken. Die Kirchen haben uns ja auch eine Stellungnahme zukommen lassen, in der ich doch etwas verwundert über den Einstieg gestolpert bin, dass dort die Verfassungsmäßigkeit in Zweifel gezogen wird. Können Sie dazu noch mal eine Aussage treffen, ob es für Sie Anhaltspunkte gibt, dass die Verfassungsmäßigkeit dieses Entwurfs nicht gegeben sei? Vielen Dank.
So, Herr Professor Castellucci, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur FDP-Fraktion. Herr Strasser, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte zwei Fragen an Herrn Professor Dr. Heinig. Die erste Frage betrifft jetzt weniger die Höhe der konkreten Ablösungen, sondern die Modalitäten, die ansonsten in einem solchen Grundsätze-Gesetzentwurf zu regeln wären. Ihr Kollege Professor Dr. Klaassen schreibt in seiner Stellungnahme, dass das Fehlen einer, Zitat, bundesgesetzlichen Definition der Staatsleistung auf Ebene der Länder zu Problemen, im Speziellen zu divergierenden Regelungen führen könnte in den Ländern. Ich hatte den Verfassungsgesetzgeber so verstanden, dass das gerade Ziel der Verfassung ist, dass in jedem Bundesland entsprechend Ablöseverträge verhandelt werden zwischen den Beteiligten und dass es im Prinzip auch im Sinn der Verfassung ist, dass es unterschiedliche Regelungen gibt. Der Kollege Amthor hat ja vorhin von Regionalisierung auch gesprochen, weil die Situation sehr unterschiedlich ist. Deswegen meine Frage nochmal an Sie. Stimmen Sie der These Ihres sachverständigen Kollegen zu oder wie sehen Sie anhand unseres Gesetzentwurfs hier die Frage von Definitionen und weiteren Vorgaben? Und die zweite Frage, die hatten Sie vorhin angesprochen, aber der sachverständigen Kollege Professor Dr. Hense in seiner Stellungnahme ja auch das Thema der sogenannten betroffenen Partizipation bei der Ablösung. Das ist ja eine spannende Frage, wie wir die gestalten können, weil die Ausgangsvoraussetzungen ja ziemlich krass unterschiedlich sind. Die Kirchen, die naturgemäß ein Interesse an einer möglichst hohen Ablösung haben, auf der anderen Seite die Länder, die naturgemäß ein Interesse an einer möglichst niedrigen Ablösung haben und dann noch den Umstand, dass der Anteil der Staatsleistungen in den kirchlichen Haushalten der einzelnen Bundesländer sich ja auch noch mal krass unterscheidet. Im politischen Raum war bisher immer das Argument, die Länder möchten das nicht und deswegen machen wir das nicht als Bundesgesetzgeber. Das kann aus meiner Sicht kein taugliches Argument sein. wenn wir hier einen Verfassungsimperativ haben, als Gesetzgeber tätig zu werden, also sagen, die Länder möchten das nicht. Deswegen meine Frage, wie soll denn aus Ihrer Sicht eine Partizipation aussehen? Also soll eine Partizipation so aussehen, dass die erst dann gegeben ist, wenn alle Seiten sagen, ja, mit diesen ganz konkreten Vorgaben können wir alle leben und dann darf der Bund dieses Grundsätzegesetz erlassen oder schwebt Ihnen da etwas anderes vor? Vielen Dank.
Herr Strasser, das waren beide Fragen jetzt an Herrn Professor Heinig, ja?
Ja.
Genau. Okay, vielen Dank. Dann für die Fraktion Die Linke. Frau Buchholz, bitte.
Ja, ja, hallo. Von mir auch einen ganz herzlichen Dank für die Gutachten. Und ich muss das hier ganz klar nochmal vorneweg sagen. Ich denke, wir fühlen uns in unserem Anliegen, tatsächlich diese Diskussion mit anzustoßen und auch ja, deutlich zu machen, dass es einen Regelungsbedarf gibt, da absolut unterstützt. Und finde auch, dass Sie wirklich wichtige Hinweise gegeben haben, nochmal auf einzelne Fragen und hoffe sehr sozusagen, dass wir jetzt auch mit der Autorität im Rücken tatsächlich konkrete Schritte einleiten können. Ich habe zwei Fragen, die ich an Professor Wieland stellen möchte. Vielleicht an den zwei Punkten, wo es tatsächlich auch so unterschiedliche Betonungen oder unterschiedliche Auffassungen gab. Das eine ist die Frage des Äquivalenzprinzips versus sozusagen der Abwägung der Interessen der Allgemeinheit. Da wäre meine Frage und Nachfrage nochmal, ja, wie nach Ihrer Vorstellung die Höhe ermittelt werden soll, ob es denn oder ob Sie nochmal erläutern können, auch für Nichtjuristen hier im Raum, inwiefern der Gedanke der Entbehrung und der Bezug auf den Artikel 15 eine Orientierung bieten können und auch, ob die Schuldenbremse in diesem Zusammenhang ein Problem werden könnten für die praktische Umsetzung und was daraus folgt. Zweite Frage an Herrn Professor Wieland. Sie haben geschrieben und auch eben noch mal deutlich gemacht, dass unter Ablösung die einseitige Aufhebung des Leistungsgrundes gegen Entschädigung zu verstehen ist. Könnten Sie für mich noch mal erläutern und auch rechtlich begründen, wie das im Zusammenhang oder auch ein Stück weit im Widerspruch hier zu der Aussage steht von Professor Clausen, der die Freundschaftsformel in Bezug auf das Reichskonkordat erwähnt hat. Nun ist für uns, glaube ich, alle klar, dass es sozusagen eine Beteiligung aller gesellschaftlicher Akteure, der Kirchen, aber natürlich auch von anderen Religionsweltanschauungsgemeinschaften, Ländern und anderen im weiteren Prozess geben muss. Das ist nicht der Punkt, aber inwiefern das tatsächlich rechtlich bindend ist, wie ist da Ihre Auffassung? Das wäre meine zweite Frage.
So, und dann noch Herr von Notz.
Ja, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, erstmal ganz herzlichen Dank für diese interessante Runde und die hohe Expertise, die zu diesem spannenden Thema hier zusammenkommt. Man muss ja sagen, es ist ein juristisch wie politisch spannendes Thema und die Frage ist ja von vielen hier aufgeworfen worden, warum bleibt das 100 Jahre liegen, ein solch klarer Verfassungsauftrag und für uns war ja genau diese 100 Jahre Anlass, das aufzunehmen. Und ich will an dieser Stelle nochmal sagen dürfen, dass ich mich sehr freue, dass es gelungen ist, mit der FDP und der Linken gemeinsam hier von uns Grünen diesen Vorschlag einzubringen. Denn ich glaube, es ist tatsächlich die Zeit reif, das anzugehen. Und das wäre auch meine erste Frage. Und ich will sie so stellen, damit die Vorsitzende sie zulässt. Ich würde bitten, dass die Expertin, der Experte, Sachverständige sich zu Wort meldet, der es für nicht notwendig hält, dass man hier jetzt handelt. Also dass jetzt wirklich dieser Verfassungsauftrag mal angegangen wird. Wenn sich jemand findet, der sagt, nö, muss man, kann man nochmal 100 Jahre hängen lassen, dass das bitte einmal deutlich gesagt wird. Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Heinig. Sie sagen ja in Ihrer Stellungnahme, wie der Kollege Hense auch, dass die Kirchen in den Gesetzgebungsprozess einzubeziehen sind. Das finden wir, glaube ich, auch sehr richtig. Wir haben selbst das in einem informellen Prozess sozusagen auch gemacht im Vorfeld zu unserem Entwurf. Die Frage wäre jetzt, wie man das in einem formalen Rahmen hinbekommt und was es für Anforderungen da gäbe. Das würde mich sehr interessieren. Herzlichen Dank.
So, ich hätte dann zum Schluss auch noch eine Frage, die sich sowohl an Herrn Professor Koriot als auch Herrn Professor Hense richtet. Bei aller Richtigkeit des Verfassungsauftrages entstehen ja in solchen Fällen immer möglicherweise auch Ängste und Vorbehalte, trotz aller juristischen Korrektheit. Wenn ich davon ausgehe, dass die Kirchen ja auch wichtige Aufgaben erfüllen im Bereich Pflege, Soziales, Schul- und Kita-Träger, wenn man die Änderungen, und ich gehe hier ausschließlich auf den Gesetzentwurf der Fraktion FDP, Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen ein, wenn man entsprechende Änderungen vornimmt, was würde das aus Ihrer Sicht langfristig bedeuten, damit die Kirchen auch ihre Aufgaben noch erfüllen können? Müssten wir dann befürchten, dass die Kirchen dazu nicht mehr in der Lage wären? So, dann würde ich jetzt noch mal kurz in die Runde fragen, ob sich ein Sachverständiger findet, bevor wir in der Reihenfolge durchgehen, der auf die Frage von Herrn von Notz antworten möchte. Wenn das nicht der Fall ist, dann wäre die Frage damit erledigt, Konstantin. Es hat sich niemand gefunden. Damit ist sie auch beantwortet, indirekt von allen. So, und dann fangen wir jetzt von vorne an. Herr Dr. Adam zunächst.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die Frage von dem Abgeordneten Münz ist nach der Angemessenheit der Regelung des Entwurfs der AfD. Im Zusammenhang mit dem Entwurf der AfD wurde ja mehrfach von Verfassungswidrigkeit gesprochen. Jetzt muss man ja sagen, es war Verdikt der Verfassungswidrigkeit. Das obliegt letztlich einem Bundesverfassungsgericht. Man kann natürlich persönlich immer sehr schnell der Auffassung sein, etwas sei verfassungswidrig. Verfassungswidrigkeit kann allerdings auch schon erahnt werden. Das wäre natürlich der Fall, wenn man dem Angemessenheitsprinzip den Vorrang einräumt, aber gleichzeitig einen unangemessenen Vorschlag machen würde. Dann wäre ja das Ergebnis gegebenenfalls antizipiert als verfassungswidrig anzusehen. Und jetzt geht es um die Frage, wie versteht man den AfD-Gesetzesentwurf? Ich selbst bin auch ein Vertreter des Angemessenheitsprinzips. Sie haben das vielleicht in der Ausgangspositionierung nicht so deutlich gesagt, weil ich das Äquivalenzprinzip sogar für nicht zielführend halte. Denn das führt dazu, dass wir wirklich, und da wäre ich bei Herrn von Notz, noch 100 Jahre weiter verhandeln, und zwar ins Nichts hinein. Die Angemessenheit ergibt sich aus Artikel 14, aus Artikel 15. Das ist unsere Verfassungswirklichkeit, dass eine Sache, die zu entschädigen ist, angemessen zu entschädigen ist. Die AfD hat meines Erachtens ein Mittel gewählt zu sagen, wir beenden und dann zahlen wir weiter. Und diese Weiterzahlung ist unsere Entschädigungszahlung. Jetzt kann man zum Ergebnis kommen, das sind dann rund 3 Milliarden. Diese 3 Milliarden sind unangemessen wenig. Ich bin ja aus der Praxis, ich kenne das von Vergleichsverhandlungen. Ich werde natürlich in einen Vergleich nicht hineingehen und sagen, ich zahle gleich mal 20 Milliarden, um dann mir nachher vielleicht noch mehr heraushandeln zu lassen. Ich würde jetzt erst mal sagen, 3 Milliarden sind ein Aufschlag. Ob er denn angemessen oder nicht angemessen ist, hängt sehr damit zusammen, was auch letztlich abgelöst wird. Das ist nämlich unklar geblieben, ob die negativen Staatsleistungen mit einbezogen werden. Ich gehe da aber davon aus, auch dass eine Zusammenfassung hier dessen, was ich gehört habe, dass die meisten davon ausgehen, dass nur die positiven Staatsleistungen abgelöst werden sollen. Dann stellt sich wiederum die Frage, was sind die wert? Und wenn man dann zum Ergebnis kommt, die sind 20 Milliarden wert, dann ist 3,5 Milliarden wahrscheinlich zu wenig. Und dann, wenn man diese 3,5 Milliarden durchsetzen würde, dann hätte ich da Bedenken, ob das verfassungsgemäß ist. Und genau darum geht es. Also ich sage nochmal, 3,5 Milliarden, ob es denn verfassungsgemäß ist, ist eine Frage der Betrachtung. Und jetzt kam die weitere Frage von Herrn Münz. Wie schaut es aus mit einer Anrechnung der, meistens wird es ja etwas polemisch gesagt, Überzahlung seit 1919? Natürlich wird im Rahmen einer Angemessenheit, anders als beim Äquivalenzprinzip, die Zahlungen seit 1919 zu berücksichtigen sein. Das heißt, und so verstehe ich auch wiederum den Entwurf der AfD, die AfD sagt 3,5 Milliarden als Aufsatzpunkt, weil wir die vorherigen Zahlungen, die geleistet worden sind, obwohl der Ablöseauftrag bestand, weil wir die mit hineinrechnen. Das heißt also, die Angemessenheitslösung oder die Beurteilung, ob 3,5 Milliarden angemessen ist, ist nach Auffassung der AfD vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Leistungen, die seitdem aufgelaufen sind, zu berücksichtigen sind. Und vor diesem Hintergrund halte ich auch die 3,5 Milliarden für eine verfassungs, korrigierenden Aufschlag, aber ganz persönlich halte ich es auch für eine niedrige Summe. Aber man kann ja im Rahmen von Verhandlungen, und es wird Verhandlungen geben, das haben übrigens die Kollegen sehr gut gesagt, es geht ja um Kooperation mit den Kirchen. Es geht sogar, was die katholische Kirche betrifft, um einen völkerrechtlichen Verpflichtung zur freundschaftsmäßigen Auseinandersetzung dieser Problematik. Dann kann man natürlich auch nicht gleich mit einem Endpunkt aufsetzen und sagen, 18,6 ist nicht verhandelbar. Und es wäre auch völlig falsch zu sagen, 3,5 oder 3 Milliarden sind nicht verhandelbar. Ich bin der Auffassung, beides sind in der Sache erstmal auf, ist der Aufschlag und dann ist zu verhandeln und dann wird man sehen, was angemessen ist. Ich glaube, ich habe die Frage dann beantwortet, Herr Münz. Dankeschön.
So, dann Herr Professor Klaassen, bitte.
Ja, meine Damen und Herren, ich bin nach zwei Punkten gefragt worden. Zunächst, um mit der zweiten Frage anzufangen. Die Kirchen haben ja gesagt, das ist verfassungswidrig. Das hängt aus meiner Sicht damit zusammen, wenn ich die Stellungnahme richtig verstanden habe, dass sie von einem anderen Maßstab ausgehen, Äquivalenzprinzip, und dann eben sagen, und da gibt es Anhaltspunkte, die bei anderen Sachverständigen hier durchgeklungen sind, und auch bei Herrn Amthor in der Bemerkung, dass eben dieses Bewertungsgesetz in einem anderen Kontext steht, und von daher eben für die Äquivalenz vielleicht nicht ganz den richtigen Ausgangspunkt bildet. Das heißt, das ist die Prämisse, und auf dieser Prämisse beruhend kommen die Kirchen dann zu ihrer Stellungnahme. Ich habe deutlich gemacht, dass ich schon die Prämisse nicht teile, dass es um das Äquivalenzprinzip geht, und von daher habe ich mit der Heranziehung des Bewertungsgesetzes als Orientierungsmaßstab kein Problem. Also ich halte das Gesetz trotz der Bedenken der Kirchen nicht für verfassungswidrig. Zweiter Punkt. Zur Definition. Also zunächst, das angestrebte Gesetz muss zwar einen Rahmen geben, aber der Rahmen kann sich aus meiner Sicht nur auf die Rechtsfolgen beziehen. Also insbesondere die Frage, ob man in der Zeit mehr oder weniger nimmt oder Modalitäten, Geld oder irgendwelche anderen Geschichten. Da kann man sich viel Spielraum vorstellen. Bei der Frage der Definition, was eigentlich eine Staatsleistung ist oder nicht, kann es aus meiner Sicht keinen Spielraum geben, weil man sonst einfach in Kompetenzschwierigkeiten gerät. Artikel 138 ist ein klarer Verfassungsauftrag. Was da drin, was da sozusagen zugehört, muss abgelöst werden. Was nicht dazu gehört, kann man zwar auch ablösen, aber nicht im Rahmen eines Bundesgesetzes, soweit es um Landesleistungen geht oder kommunale Leistungen. Und von daher ist es aus meiner Sicht rechtlich auch notwendig klarzustellen, was damit gemeint ist. Herr Heinig hat zu Recht gesagt, man kann das durch Interpretation ableiten. Es wäre aber doch, glaube ich, klar, das haben ja auch die Diskussionen im Übrigen gezeigt, dass vielleicht da für eine gewisse Klarstellung nochmal manches spricht. Wenn man der Rechtsauffassung folgt, der ich anhänge, über die man aber natürlich streiten kann, andere sehen das anders, dass kommunale Leistungen hier nicht dazu gehören.
So, vielen Dank. Dann Herr Professor Heinig.
Vielen Dank. Vielleicht zunächst zu der Frage der betroffenen Partizipation oder der Beteiligung. Das Grundgesetz sieht ja hier kein formelles Beteiligungsverfahren vor. Ich glaube auch nicht, dass ein Grundsätzegesetz zustimmungspflichtig wäre, weder nach 104a Grundgesetz noch aus irgendwie ungeschriebenen Grundsätzen. Das wird immer mal wieder diskutiert, aber im Kern ist dem Bund hier eine ganz eigene Gesetzgebungskompetenz zugewiesen, weil er als ehrlicher Makler auftreten soll. Und alle Beteiligungsformen, an die man jetzt denken kann, müssen sozusagen von dieser Bundesfunktion her rekonstruiert werden, meine ich. Das heißt, wie immer man das dann aufsetzt, die Verfassung gibt da nichts vor an Beteiligungs-, an konkreter, formeller Beteiligung. Es kann nicht am Ende darin münden, dass wir lauter Vetopositionen dann erzeugen. Also sagen, dass Landesregierungen Vetopositionen haben oder die Kirchen hier Vetopositionen haben. Sonst werden diese Staatsleistungen noch weitere 100 Jahre gezahlt. Also die Leistungsfähigkeit informeller Koordination im Exekutivföderalismus haben wir ja gerade in Corona-Pandemie-Bekämpfungsfragen vorgeführt bekommen. Also daran sollten wir uns jetzt nicht in der Ablösungsfrage orientieren, sondern der Bund ist hier schon gefordert, zugleich aber aus Gründen, sagen wir, ja, des kooperativen Einvernehmens und auch der bundesstaatlichen Bundesfreundlichkeit, sagen, in irgendeiner Weise jetzt Fühlungnahme mit Ländern und Kirchen nochmal aufzunehmen, ist sicher ein richtiger Weg. Nach dem Reichskonkordat ist es gegenüber dem Heiligen Stuhl sogar verpflichtend. Und da kann man natürlich verschiedene Fragen dann nochmal thematisieren. Wie geht man um mit den Staatskirchenverträgen oder mit Landesverfassungsrecht? Auch die können, wie gesagt, die Bundesgrundsätze jetzt nicht definieren, aber vielleicht kann man darüber sich nochmal verständigen. Möglicherweise kann man sich auch darüber verständigen, ob negative Staatsleistungen in Subventionen ohne Verfassungsgarantie entschädigungslos umgewandelt werden. Das wäre denkbar. Das hängt eben auch davon ab, jetzt wie weit man oben die Definition, den Anwendungsbereich dann des Gesetzes greift. Letzte Bemerkung noch zu dem Kreis, mit dem man reden sollte. Ich habe selber erst jetzt nochmal gelernt, dass es wohl auch kleine Religionsgemeinschaften gibt, die sagen altkorporierte Religionsgemeinschaften, die Staatsleistungen im Sinne des 138 erhalten. Bei den Altkatholiken scheint das der Fall zu sein. Da gibt es eine Bundestagsdrucksache, die das mal aufführt. Vielleicht kann man dem nochmal nachgehen. Da muss man eben den Kreis derjenigen, mit dem man überhaupt sprechen muss, nochmal näher bestimmen. Zweite Frage, was muss man definieren und wie weit kann die Spreizung sein? Also der Gesetzentwurf sieht ja schon bis jetzt, also landesdifferierende Regelungen vor, in denen eben vertragliche Abweichungen nach unten möglich sind. Und etliche hier in diesem Kreis haben sich überhaupt für einen Korridor ausgesprochen. Das würde ja auch dann Korridor im Rahmen von Angemessenheit reden. Da reden wir aber dann wahrscheinlich über eine Erhöhung oder eine Abwertung des Faktors vom Bewertungsgesetz um 2 und nicht um 10 oder 15. Ja? Also wir reden vielleicht um einen Korridor zwischen 16 und 20 dann, wenn ich das richtig verstehe, was die Kolleginnen und Kollegen so vorschlagen hier. Also wie viel Spreizungen sind möglich? Da ist einiges denkbar an Ausdifferenzierung. Das betrifft ja auch die Frage dann der Ablösemittel. Otto Hohenloh hat es schon mal ins Spiel gebracht. Man könnte eben auch denken, dass man mit verzinslichen Wertpapieren ablöst, in einer Art und Weise, dass dann überhaupt keine Ratenzahlung oder nur geringe Ratenzahlung fällig wird. Also wenn immer betont wird, welche besonderen Lasten jetzt nochmal auf die Länder zukommen, wenn hier die Staatsleistungen bis zur endgültigen Ablösung weiterzuzahlen sind, dann muss man nochmal daran erinnern, dass der Gesetzentwurf natürlich auch viel Spielraum lässt für die Art der Ablösung. Und die Ablösung über Wertpapiere, die dann auch handelbar sind, kann dann die Ratenzahlung deutlich gedrückt werden. Also der Gesetzentwurf bietet viele Spielräume für landesspezifische Lösungen und das ist gerade auch, meine ich, intendiert.
So, vielen herzlichen Dank. Dann Herr Professor Hense, bitte.
Vielen Dank. Herr Amthor, Sie hatten gefragt nach dem Gestaltungsspielraum hinsichtlich Faktor- und Ablösezeitraum. Es ist ja schon aus verschiedenen Diskussionen hervorgegangen, dass, der Faktor, ob man ihn jetzt unter Adäquanz oder Äquivalenz letzten Endes diskutiert, eine besondere Rolle spielt. Und ich knüpfe ein bisschen an das, was Herr Wieland auch ausgeführt hat. Das ist ja unserer Rechtsordnung nicht völlig unbekannt gewesen, auch im 19. Jahrhundert entsprechende Ablösungen zu bestimmten Faktoren durchzuführen. Insofern denke ich mir, dass von der Funktion, dass man ein Grundsätze-Gesetz, welches einen gewissen Rahmen dann näher umschreiben soll, wie eine wohlverstandene Ablösung aussehen soll, entsprechende Faktoren vorgegeben werden können. Jetzt dürfen Sie von mir nicht erwarten, dass ich der Weisheit letzter Schluss habe, sondern es ist natürlich die Funktion eines Korridors, gewisse Spielräume zu ermöglichen und letzten Endes dann eine Frage auch politischen Ermessens- und Gestaltungsspielraums, wie man diesen Korridor hinsichtlich des Faktors dann definiert. Und da würde ich auch mit Michael Heinig völlig übereinstimmen, dass die Leitwährung Bewertungsgesetz unmittelbar Anwendbarkeit hin oder her zumindest ein nicht willkürlicher, plausibler Maßstab sein kann, der einen gewissen Richtwert in diesem Bereich dann vorgibt. Aber aufgrund Ihrer Frage ist es halt, man darf den Gestaltungsspielraum da vielleicht auch nicht zu groß ermöglichen, also nicht von 0 bis 100 oder irgendeine andere Faktorisierung, sondern hat, sagen wir schon, um diesen Bereich des der Zahl 20, sage ich mal, nach oben oder unten diesen entsprechende Faktorierung dann vorzunehmen. Größere Flexibilität könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, was den Ablösungszeitraum anbelangt, dass dort auf die Leistungsfähigkeit der einzelnen Bundesländer dann abgestellt wird. Man muss sich ja klar machen, es gibt ein sehr deutliches Nord-Süd-Gefälle, was die einzelnen Staatsleistungen anbelangt. Wir haben Bundesländer, die ziemlich wenig an Staatsleistungsverpflichtungen zu tragen haben und es gibt eher in Süddeutschland ganz beträchtliche Leistungsverpflichtungen. Das sind ja auch Aspekte, die man dann in die Formulierung des Korridors aufnehmen kann. Das wäre das zu der Frage von Herrn Amthor, dann zu der Frage von der Frau Vorsitzenden. Sie fragen nach die Langfristwirkung der Ablösung. Irgendeine Wirkung wird sie haben, aber wenn man sich letzten Endes genau anguckt, ist ja schon verschiedentlich genau hervorgehoben worden, dass der Ablösungsimperativ zu vollziehen ist. Ablösung ist keine religionsfeindliche Maßnahme und das muss man in Rechnung stellen. Was die sozialkaritative Tätigkeit von oder diakonische Tätigkeit anbelangt von Religionsgesellschaften. Wenn man sagen würde, es ist leistungsäquivalent abzurechnen, dann würde ja, sagen wir, keine Lücke auftreten, aber ungeachtet dessen wird man das nicht hundertprozentig genau prognostizieren können, was die Ablösung dann letzten Endes an Auswirkungen auf das diakonisch-karitative haben wird. Grundsätzlich ist es schon so, dass natürlich, wenn die Ablösung jetzt gegen Null fahren würde, für die entsprechenden Verpflichtungen dann kircheneigene Mittel aufgebracht würden und da insofern eine entsprechende Finanzierungslücke auftritt. Aber es ist ja alles auf Mischfinanzierung hin angelegt, sodass ich das sage, dass letzten Endes wahrscheinlich Ihre Frage nicht hundertprozentig genau beantwortet werden kann, sondern ich denke mir, dass auch bei einer angemessenen Ablösung das karitativ-diakonische Engagement der Kirchen nicht deshalb ins Nichts fällt, sondern sie durch Kirchensteuerfinanzierung, durch die staatliche Förderung ihr entsprechend weiter aktiv sein werden. Vielen Dank.
So, dann vielen Dank. Dann kommt jetzt Herr Professor Koriot.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Amthor, Ihre Anmerkungen und Ihre Fragen zielen im Grunde auf das Verhältnis von Bundesgesetzgebung und Landesgesetzgebung. Was soll oder was muss der Bund regeln und was soll den Ländern überlassen bleiben? Vielleicht kommt man der Frage etwas näher, wenn man sich eine Besonderheit des Artikel 138 Absatz 1 der Weimarer Verfassung nochmal vor Augen führt. Da steht ja nicht einfach drin, die Staatsleistungen sind durch Gesetze der Länder abzulösen, sondern es folgt dann noch der zweite Satz, interessanterweise, dass die Grundsätze hierfür das Reich, heute der Bund, aufstellt. Nun ist es so, dass wir, anders als die Weimarer Verfassung, heute unter dem Grundgesetz eine Grundsatzgesetzgebung des Bundes eigentlich nicht mehr kennen. Wir kennen die ausschließliche und die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz Die konkurrierende war in Weimar unbekannt. In Weimar gab es die ausschließliche Kompetenz des Zentralstaates, des Reiches und dann eben die Grundsatzkompetenz. Wir haben das heute an einer Stelle nochmal außerhalb des Staatskirchenrechts, nämlich im Haushaltsrecht, bei der Haushaltsgrundsätzegesetzgebung. Aber ansonsten ist das dem Grundgesetz unbekannt. Und es hilft vielleicht, wenn man schlicht in die Weimarer Verfassung zurückschaut, was man damals unter Grundsätze, Gesetzgebung des Reiches verstanden hat. Und dann stößt man auf etwas, was ziemlich ähnlich dem ist, was wir bis vor 15 Jahren im Grundgesetz kannten als Rahmengesetzgebung des Bundes. Das ist durch die Föderalismusreform abgeschafft worden 2006. Also so ein Ineinandergreifen, dass der Zentralstaat Rechtsnormen erlässt, die ausschließlich adressiert sind an die Länder, dabei eben gewisse Rahmenbestimmungen aufstellt, aber auch genügend Spielräume lässt. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, dann glaube ich, lassen sich drei Ansatzpunkte finden. Der erste Punkt, die Arten der Staatsleistungen. Die müssen, da stimme ich Herrn Klassen zu, durch Bundesrecht geregelt werden. Das sollte einheitlich sein. Was wird abgelöst in den einzelnen Ländern durch Ablösungsschritte? Die Arten der Staatsleistungen gehören in ein Grundsätzegesetz. Der zweite Punkt, der Zeitraum. Auch da meine ich, sollte es eine bundeseinheitliche Vorgabe geben. Das sehe ich etwas anders, als Herr Hense das eben ausgeführt hat. Wenn das fehlt in einem Bundesgesetz, dann ist die Gefahr groß, dass sich wenig tut. Da sollten durchaus strikte Vorgaben an die Länder gerichtet werden. Also die Arten der Staatsleistung und der Zeitraum. Was den eigentlich materiellen Punkt angeht, den Geldwert der Ableistungen, der Ablösung, da meine ich, sollte den Ländern Spielraum gelassen werden. Da gibt es viele regionale Besonderheiten. Da gibt es teilweise auch Abänderungen, Novationen durch Verträge zwischen dem Staat und den Religionsgemeinschaften. Die Landschaft ist sehr zerklüftet und schon in den einzelnen Ländern unter Umständen sehr unübersichtlich. Da, glaube ich, wäre es untunlich, wenn zu viel in einem Grundsätzegesetz des Bundes drinstünde. Ich würde schon vorsichtig sein, auch das Wort Äquivalenzprinzip in einem Bundesgesetz zu verwenden. Ich würde stattdessen versuchen, einen Korridor ausnahmsweise einmal in Zahlen ausgedrückt in ein solches Grundsätzegesetz aufzunehmen, wie der aussehen mag, vielleicht orientiert an der im Gesetzentwurf herangezogenen Vorschrift des Bewertungsgesetzes. Darüber kann man lange streiten, ob man als Unterpunkt des Korridors sagt 15 oder das 15-fache und als oberen Punkt das 20-fache oder ob man das nochmal anders macht. Das kann man sicher unterschiedlich sehen. Aber in dem Punkt sollte man unbedingt den Ländern Spielraum lassen. Wenn man die Arten der Staatsleistung ins Grundsätzegesetz schreibt und einen Zeitraum vorschreibt, dann sollte Bewegung in die Sache kommen. Frau Vorsitzende, Sie haben die Frage aufgeworfen, inwieweit eine Beendigung, eine Ablösung der Staatsleistungen Folgen hat für die Tätigkeitsbereiche, in denen die Kirchen und Religionsgemeinschaften wie andere freie Träger auch soziale Dienste erbringen, also die karitative, diakonische Tätigkeit. Ich vermute, die Auswirkungen einer Ablösung der Staatsleistung in diesem Bereich wird sehr gering sein, denn wie für alle anderen freien Träger gilt ja auch für die Kirchen in dem Bereich, dass es ein Kostenersatz neben einer vergleichsweise geringen Eigenbeteiligung gibt. Und dieser Kostenersatz ist ja völlig im Sozialrecht geregelt, hat mit den Staatsleistungen und deswegen würde ich vermuten, dass eine Ablösung der Staatsleistung geringe Auswirkungen auf diesen Tätigkeitsbereich haben würde. Vielen Dank.
So, und der Letzte in der Runde ist noch Herr Professor Wieland. Herr Professor Wieland, sind Sie noch da? Nicht. Doch. Das Mikrofon, ist es an? Also wir hören nichts. Nicht da, ne? Wo? Rechts unten bin ich. Ah ja, da ist irgendwie so ein halbes Bild, ne? Woran liegt es jetzt? Ja, das ist jetzt die liebe Technik. Jetzt ist er ganz weg. Vielleicht mal das Bild ausmachen und nur den Ton an. Da ist er.
Hören Sie mich jetzt wieder? Ich
Jawohl.
Bin leider unter
jetzt, jetzt hören wir Sie wieder. Jetzt hören wir Sie wieder. Jetzt wieder
nicht. Gut, doch soll jetzt. Ich auf die beiden Fragen antworten?
Ja, genau, bitte, ja.
Ja, es geht einmal um die Frage nach der einseitigen Aufhebung und zum anderen um die Reichweite des Äquivalenzprinzips. Zur ersten Frage, einseitige Aufhebung, würde ich doch deutlicher vielleicht als manche meiner Kolleginnen und Kollegen darauf hinweisen, die Verfassung statuiert hier eine Pflicht des Gesetzgebers. Das heißt, im Ergebnis geht es darum, dass der Gesetzgeber einseitig etwas regelt. Dieses Ergebnis ist natürlich davon zu unterscheiden, wie der Gesetzgeber zu seiner Regelung kommt. Und in dieses Verfahren, da kann man durchaus einbeziehen, das, was im Konkordat geregelt ist, das Verhältnis zwischen Staat und Kirchen in Deutschland, was viel durch Verträge geregelt wird. Also man kann sich immer bemühen und sollte sich bemühen, zwischen den Beteiligten zu Einigungen zu kommen. Das heißt aber nicht, und darauf deutet dieser Begriff ehrlicher Makler für mich so ein bisschen dahin, dass der Bund jetzt darauf beschränkt wäre, die Länder und die Kirchen ihre Positionen austauschen zu lassen und dann zu versuchen, zu einer Einigung zu kommen, sondern es gibt eine originäre Verantwortung des Bundes für ein Grundsätzegesetz und die muss er und nur er tragen. Was jetzt im Einzelnen im Grundsätzegesetz geregelt wird, da besteht eine große Freiheit. Da würde ich mich wieder Herrn Kuriot anschließen. Man kann das verfassungshistorisch vergleichen mit der Rahmengesetzgebung. Es muss ein Rahmen geschaffen werden. Es sollte aber genügend Spielraum für die Länder erhalten bleiben zu Regelungen. Ich finde es einen sinnvollen Vorschlag zu sagen, der Zeitraum, in dem die Regelung durch die Länder erfolgen sollte, das sollte der Bund vorgeben. Und auch welche Staatsleistungen erfasst sind, sollte natürlich vom Bund vorgegeben werden. Ansonsten ist der Bundesgesetzgeber da ein Stück weit frei. Zweiter Punkt, Äquivalenzprinzip. Da würde ich noch mal betonen, dass aus meiner Sicht eine Ablösung nicht eine Entschädigung zum Verkehrswert vorschreibt, sondern eine Ablösung schreibt eine Abwägung vor zwischen den Interessen der betroffenen Religionsgemeinschaften auf der einen Seite und den Interessen auf der Interessen der Allgemeinheit auf der anderen Seite. Das scheint mir allein aus dem Rechtsbegriff der Ablösung schon zu folgen. Ich hatte vorhin auf das 19. Jahrhundert verwiesen, in dem der eigentlich beheimatet ist. Ablösung setzt eine Entschädigung voraus. Ablösung meint aber nicht, dass zum Verkehrswert entschädigt werden muss. In welcher Höhe das genau geschieht, können Sie aus der Verfassung nicht ablesen. Das muss der Bundesgesetzgeber eigenverantwortlich entscheiden. Und mir erscheint es durchaus sinnvoll, dass man den Ländern auch insoweit einen gewissen Spielraum lässt. Das kann aber der Bundesgesetzgeber so regeln, wie er möchte. Also ich sehe, gerade was das Äquivalenzprinzip angeht, keine Verpflichtung des Bundes daran festzuhalten, sondern er muss eine angemessene Regelung treffen. Und was angemessen ist, wird er auch im Gespräch mit den Beteiligten ermitteln können. Letztlich muss er es aber verantworten. Er unterliegt insoweit der Kontrolle des Bundesverfassungsgerichts. Das ist richtig. Wenn ihm verfassungsrechtliche Risiken zu hoch erscheinen, kann er großzügiger sein. Er kann aber auch das Risiko eingehen, in Karlsruhe auf Widerstand zu stoßen. Da er aber aus meiner Sicht über einen weiten Gestaltungsspielraum verfassungsrechtlich verfügt, halte ich das Risiko eines Scheiterns in Karlsruhe für relativ gering. Vielen Dank.
So, vielen Dank. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde. Da ist noch möglich, dass jeder noch eine Frage stellt an einen Sachverständigen. Wir beginnen mit Herrn Amthor.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde noch mal vertiefen wollen, was Herr Kuriot aufgeworfen hat zu der Frage des Definierens auch der Staatsleistung. Herr Klassen hat das ja auch ausgeführt. Da ich das ernst meine, dass wir in diesem Prozess jetzt vorankommen wollen, würde sich die Frage stellen, Herr Kuriot, was würden Sie uns denn vorschlagen, wie wir zu diesem Definieren der Staatsleistung kommen? Gerade in der Frage positive, negative Staatsleistung gibt es ja durchaus unterschiedliche Aspekte. Vielleicht sozusagen der gestalterische Hinweis. Wie können wir für die Rahmengesetzgebung, wenn wir einen eigenen Vorschlag unterbreiten wollen, das näher unterlegen? Und insbesondere vielleicht, wenn Sie uns damit noch mal den Blick öffnen könnten für Rechtsschutzmöglichkeiten der betroffenen Kirchen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, das hat die Diskussion ja jetzt auch gezeigt, dass man sagt, na ja, nicht nur im Hinblick auf den Maßstab der Entschädigung, sondern auch im Hinblick auf die Frage, was sind Staatsleistungen? Eigentlich gibt es unterschiedliche Maßgaben, sowohl zwischen den drei Stakeholdern, Bund, Länder als auch Kirchen. Was wäre da vom Verfahren klug, um das zu elaborieren? Und wie gibt es dann Rechtsschutzmöglichkeiten der einzelnen Beteiligten? Könnten die Länder sagen, das sehen wir nicht so? Können die Kirchen dagegen Rechtsschutz suchen und ab welchem Zeitpunkt? Vielen Dank.
Herr Amthor, vielen Dank. Herr Münz.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Adam. Der hohe Faktor des Gegenentwurfs, und zwar nämlich 18,6 Mal die jährliche Jahresleistung, beruht ja auf dem Bewertungsgesetz, ist dem Bewertungsgesetz entnommen. Das Bewertungsgesetz regelt aber steuerrechtliche Dinge. Ist das Bewertungsgesetz hier überhaupt anwendbar?
Dann Herr Dr. Castellucci.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde auch gerne einfach nur an Herrn Amthor anschließen und seine Frage nochmal an einen der anderen Gutachtenden weitergeben. Also die Frage nochmal der Definition, ob wir dafür nochmal Hinweise erhalten können, wie wir das besser fassen können, als das in dem vorliegenden Entwurf von Bündnis 90, die Grünen, Linken und FDP der Fall ist. Danke.
Wer ist jetzt konkret angefragt?
Soll bitte einer sich noch mal dazu äußern?
Sie müssten es vielleicht ein bisschen eingrenzen. Ne? Ich kann jetzt ja nicht sagen, irgendeiner, da meldet sich jeder.
Also ich glaube, die kriegen das aber doch hin, dass jemand dazu so noch mal was sagen will.
Aber Sie müssen mir doch sagen, wer Ihre Priorisierung ist. Sie können ja nicht einfach das für alle jetzt in den freien Raum stellen. Also Herr Castellucci, wäre schon gut, wenn Sie sich jetzt entscheiden würden. Sie können mir von mir aus auch noch zwei sagen der oder der, aber alle, das geht jetzt irgendwie auch
man
nicht.
Man kann es natürlich auch zu Tode formalisieren. Hier kann mal bitte einer
das ist nicht zu Tode,
der Referenten vielleicht einfach die Hand heben, der dazu was sagen möchte. Ich möchte eine kompetente Aussage von jemandem, dem es jetzt juckt, der einmal da noch mal einen Tipp geben will. Wenn das nicht der Fall ist, muss das natürlich auch nicht beantwortet werden.
Ich kann gerne etwas dazu sagen.
Also dann Herr Klassen nochmal. Dankeschön.
So, dann Herr Strasser, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte noch eine Frage an Frau Professor Dr. von Hohenlohe. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme zu unserem Gesetzentwurf, dass die Länder bei der Ablösung der Staatsleistung nicht allein durch legislatives Handeln diese bewerkstelligen können und dass deswegen die Länder in unserem Entwurf nicht ausreichend in die Pflicht genommen werden. Das würde mich noch mal konkret interessieren, was Sie darunter verstehen.
Dann Frau Buchholz noch mal. Nee,
für uns in der zweiten Runde der Kollege Sträckmann.
Gut, dann Herr Sträckmann, bitte.
Gut, eine Frage an Professor Dr. Wieland. Jetzt haben wir ja so eine famose Verfassung und ein Verfassungsauftrag, der 100 Jahre nicht erfüllt ist. Das würde ich mal als gepflegtes Nichthandeln und Ignorieren der Verfassung ansehen. Gäbe es aus Ihrer Sicht einen rechtlich einklagbaren Anspruch auf Erlass eines solchen Ablösegesetzes, beziehungsweise wer wäre beschwert und welcher Rechtsweg würde dann Ihnen vorschweben?
Dann Herr von Notz.
Ja, Frau Vorsitzende, vielen Dank. Ich hätte auch noch eine Frage an die Sachverständige zu Hohenlohe. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, ratsam wäre, den Ländern Abschläge nicht nur als Ergebnis von Verhandlungen mit den Kirchen, sondern auch aus anderen Gründen zu gestatten. Vielleicht könnten Sie auch dazu noch mal einen Satz sagen. Ansonsten interessiert mich auch sehr, was Sie der Kollege Benjamin Strasser gefragt hat. Vielen Dank.
So, ich würde zum Schluss gerne auch noch mal die Frage, die ich vorhin schon gestellt habe, an Frau Professorin zu Hohenlohe richten. Wie sehen Sie aus Ihrer Bewertung heraus die Fragestellung, ob das für die Kirchen im sozialkaritativen Bereich größere Einschränkungen und Veränderungen mit sich bringen würde? Oder ist das sozusagen davon nicht oder in einem nur so geringen Maße umfasst, weil es ohnehin durch andere externe Regelungen ausgeglichen wird oder werden müsste? So, dann kommen wir jetzt zur Beantwortung und wir beginnen jetzt im Alphabet sozusagen von hinten und beginnen mit Herrn Professor Wieland.
Ich habe die Frage nach Rechtsschutzmöglichkeiten gestellt bekommen. Der Rechtsschutz wäre insoweit nicht ganz leicht zu erlangen, weil Artikel 138 WRV in Verbindung mit Artikel 140 kein subjektives Recht von Bürgerinnen und Bürgern begründet. Man könnte sich allerdings vorstellen, dass ein Land, was endlich die Staatsleistungen ableisten will, das aber wegen des fehlenden Grundsätzegesetzes nicht tun kann, in einem Bund-Länder-Streitverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht den Bund darauf verklagte, endlich seinem Verfassungsauftrag nachzukommen und ein Grundsätzegesetz für die Ableistung der Staatsleistungen zu erlassen. Inwieweit das politisch realistisch ist, müssen Sie beurteilen. Vielen Dank.
So, dann Herr Professor Koriot.
Vielen Dank. Wie lassen sich Staatsleistungen definieren in einem Grundsätzegesetz? Das ist nicht ganz leicht. Ich glaube, man sollte zunächst anknüpfen an die Formulierung der Weimarer Verfassung, die auf Gesetz, Vertrag, besonderen Rechtstitel beruhenden Staatsleistungen. Man sollte dann klarstellen, dass damit auch die kommunalen Leistungen erfasst sein sollen, was in der Tat in der historischen Entwicklung vielleicht nicht so ganz deutlich ist. Aber heute, glaube ich, führt kein Weg daran vorbei, in föderaler Perspektive. Wenn man vom Bund also auf die Länder schaut, sind die Kommunen immer Teil der Länder. In der Finanzverfassung wird das ausdrücklich gesagt, in Artikel 106 Absatz 9, aber in anderen Bereichen gilt es auch. Deswegen sollte man zur Klarstellung die kommunalen Leistungen in einem Grundsätzegesetz erwähnen. Und dann sollte man vielleicht in den Wortlaut aufnehmen, die auf besonderen Gesetzen beruhenden Steuer- und Gebührenbefreiungen. Und die müsste man dann alle zusammentragen. Und bei denen, wenn die abgelöst werden sollen, müssten natürlich auch die Spezialgesetze geändert werden. Ein Grundsätzegesetz und dann ein Tätigwerden des Landesgesetzgebers in einem Ablösungsgesetz reicht nicht. Da muss man in die Spezialgesetze noch einmal hineinschauen. Sehr viel genauer kann man dies, glaube ich, an dieser Stelle nicht tun. Rechtsschutz der betroffenen Religionsgemeinschaften gegen solche Regelungen. Wenn gestufte Gesetzgebung stattfindet, ein Grundsätzegesetz des Bundes und dann die Ablösungsgesetze der Länder, dann gelten die allgemeinen Grundsätze. Einen unmittelbaren Rechtsschutz gegen Gesetze gibt es nicht, es sei denn, man denkt an die Rechtssatzverfassungsbeschwerde, wenn also die betroffenen Religionsgemeinschaften meinen, dass gegen verfassungsrechtlich verbürgte subjektive Rechte der Religionsgemeinschaften durch die Gesetze verstoßen wird und dies mit unmittelbarer Wirkung, dann ist entsprechender Rechtsschutz möglich. Vielen Dank.
So, vielen Dank. Dann Frau Professorin zu Hohenlohe, bitte.
Ja, das betrifft drei Punkte. Der erste Punkt, können die Länder allein legislativ handeln? Da hatte ich mir persönlich die Frage gestellt, was kann eigentlich so eine gesetzliche Grundlage bewirken? Was kann die tun? Eine gesetzliche Grundlage kann bestimmte Rechtsgründe beseitigen, aus meiner Sicht. Sie könnte Rechtsgründe, die in Verwaltungsakten und Verfügungen niedergelegt sind, beseitigen. Sie kann aber möglicherweise nicht auf vertragliche Konstellationen durchschlagen. Und deswegen müssen die Länder eben auch administrativ tätig werden. Die Frage ist natürlich immer, inwieweit kann ein Bundesgesetz das regeln, wo die Administrativkompetenz bei den Ländern allein liegt. Insofern hatte ich gedacht, müsste man das vielleicht auch erwähnen, dass die Länder eben auch administrativ alles zum Vollzug der Ablösung bewirken müssen und dass sie auch in Verhandlungen mit Kirchen eintreten müssen. Insofern fand ich, dass das zu wenig adressiert wird, dass das so ein großer Gesamtkomplex dessen ist, was die Länder tun müssen. Mir ist aber klar, dass es schwierig ist, bundesgesetzlich in den Administrativbereich zu stark hineinzuregeln. Das Zweite, ein Abschlag aus anderen Gründen, da hattest du den Gedanken im Hinterkopf, dass viele der Staatsleistungen ja Kirchenbaulasten sind. Hier gibt es teilweise die Fälle, dass wir kleine Kapellen auf staatlichem Grund haben, die eigentlich denkmalrechtlich überhaupt keinen Wert mehr haben, aber aufgrund der Kirchenbaulast immer wieder erhalten werden müssen, obwohl die auch von der jeweiligen Kirche gar nicht mehr genutzt werden, dass man in solchen Fällen, wo es um die Erhaltung von Bausubstanz geht, die keinen Wert mehr hat, auch als Land einen deutlichen Abschlag machen kann, und nicht mehr auf, also nicht mehr, es nicht mehr um die dauerhafte Erhaltung gehen kann. Auch habe ich mir gedacht, es wäre vielleicht auch möglich, andere Dinge hineinzustellen. Also gerade die Kirchen auf staatlichem Grund könnten auch eine Masse sein, mit der man ablösen kann, indem man den staatlichen Grund überträgt mit dem Gebäude drauf. Ein anderer Komplex, der da auch reinfällt, denn nicht ganz unbeachtlich sind die Kirchengebäude im Staatseigentum. Wir kommen ja aus einer Zeit der Monarchie mit über 100 souveränen Staaten, jedenfalls bis zum Wiener Kongress. Und diese ganzen ehemaligen Staatskirchen, die dem Hof gehört haben, sind ja in Staatseigentum gefallen. Wir haben hier also etwas, was man auch als Verhandlungsmasse hineingeben könnte und auch anbieten könnte als Tauschobjekte, dass man solche Gebäude denjenigen Kirchen gibt, die auch wirklich nutzen. Dann der letzte Bereich. Der soziale Bereich leidet der. Die Staatsleistungen machen in dem Gesamtetat dessen, was die Kirche zu stemmen hat, einen Anteil von nicht mal 2% aus. Ich glaube, und die großen karitativen Aufgaben werden ohnehin größtenteils staatsfinanziert, weil der Staat hier bezahlt, was auch ein anderer, der keine Kirche ist, machen würde, wie Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen. Insofern bin ich mit meinen Kollegen, dass hier das keine großen Auswirkungen haben wird auf die Erfüllung von kirchlichen Aufgaben.
Ja, vielen herzlichen Dank. Dann Herr Professor Klaassen.
Ja, meine Damen und Herren, die Definition ist insofern natürlich etwas, eine etwas trickreiche Angelegenheit, weil im Ausgangspunkt ja der einfache Gesetzgeber definieren muss, wie er den Verfassungsauftrag versteht. Er darf ja nur die Staatsleistungen in einem solchen Grundsätzegesetz regeln, die begrifflich von 138 Weimarer Reichsverfassung erfasst werden und mehr nicht. Das macht es dann etwas schwierig, weil er dann letztlich eben das nicht nach politischen, sondern nach rechtlichen Kriterien entscheiden muss. Und das betrifft konkret zwei Bereiche. Das eine sind die kommunalen Leistungen, wo man einfach feststellen muss, dass es dazu in der Rechtsprechung, da gibt es eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, und in der Literatur gibt es da unterschiedliche Auffassungen. Und das ist sozusagen im Ausgangspunkt relativ klar. Vom historischen her waren diese Leistungen nicht erfasst. Vom heutigen Verständnis der Rolle der Gemeinden im Staatswesen Bundesrepublik Deutschland würde man es eindeutig mit erfasst sehen. Und die Frage, wie man sozusagen sich aus dieser Situation heraus entscheidet, ist natürlich letztlich nicht zwingend vorgegeben. Hier muss der Gesetzgeber dann oder müsste eine Entscheidung treffen, die aber natürlich rechtlich sozusagen immer gewissen Zweifeln ausgesetzt ist. Das ist ein gewisses Dilemma, aus dem man aber der Bundesgesetzgeber sich nicht selbst befreien kann, etwa dadurch, dass er großzügig ist, weil er dann unter Umständen natürlich in die Kompetenz der Länder eingreift. Ähnlich ist das bei den negativen Staatsleistungen. Da muss man sich auch zunächst einmal verständigen, welche von den Gebührenbefreiungen und ähnlichen Steuerbefreiungen, um die es da geht, fallen überhaupt unter den Begriff der Staatsleistung und welche nicht. Auf Bundesebene kann man, glaube ich, da es ja am Ende, das macht der systematische Zusammenhang deutlich, um Regelungen geht, die auf landesgesetzlicher Ebene stattgefunden haben. Denn die Vorstellung, dass bundesgesetzliche Regelungen damit erfasst sind, obwohl die Ablösung letztlich durch Landesgesetze erfolgen soll, das kann nicht sein. Also es geht um landesgesetzliche Regelungen. Das kann man im Einzelnen auf Bundesebene, glaube ich, nicht auflisten, sondern da muss man eine Definition erbringen, die dann dem Landesgesetzgeber aber eine klare Anleitung gibt, die eben vom Inhalt her aber nur so sein kann. Nur die Steuerbefreiungen, Gebührenbefreiungen und Ähnlichen, die in diesem historischen Kontext zu sehen sind, des Ausgleiches also für das Unrecht des Reichssituationshauptschlusses. Das führt dann dazu, dass am Ende natürlich die Länder dann noch einmal nacharbeiten müssen. Aber wenn man auch im Vorfeld mit den Ländern schon entsprechende Gespräche führt, kann man das, glaube ich, abklären. Also hier wäre aus meiner Sicht der Ratschlag an die Bundespolitik, mit den Ländern Kontakt aufzunehmen, damit eine Definition denn gewählt wird, die auch tatsächlich die zentralen Probleme mit erfasst. Vielen Dank.
So, ja, vielen herzlichen Dank. Und zum Schluss dann noch Herr Dr. Adam.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Es geht um die Frage, ob das Bewertungsgesetz anwendbar ist. Ganz deutlich, das Bewertungsgesetz ist nicht für diese Frage hier geschaffen worden. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht anwendbar ist. Das Bewertungsgesetz nennt in seinem Paragraph 13 das 18,6-fache, aber interessanterweise gibt es da auch das 9,3-fache. Man müsste sich also schon mal überlegen, ob man diesen Korridor nimmt. Ich bin nach wie vor der Meinung, wir reden über Korridore. Und dieser Korridor ist zurzeit eröffnet bei dem Aufschlag der AfD und endet eben bei dem 18,6-fachen. Da sage ich nochmal, beziehungsweise das hat hier Herr Wieland sehr schön ausgedrückt, es geht ja darum, dass dieser Ablösebetrag nicht willkürlich ist. Ja, und darüber muss man dann eben sich der ganzen Sache nähern, ob man letztlich, und auch das hat, glaube ich, Herr Wieland richtig gesagt, es gibt einen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers. Er muss eben sehr genau schauen, dass er nicht im Zweifel, wenn er sich jetzt für eine Zahl entschieden hat, Gefahr läuft, dann in Karlsruhe zu scheitern. Und ob diese, wo diese Zahl jetzt liegt, das ist aus meiner Sicht jedenfalls juristisch zunächst mal irrelevant, denn man muss ja auch mit dem Gegenüber reden und man wird sich dem nähern. Und dann darf man eben das Bewertungsgesetz heranziehen als eine Möglichkeit, Willkürgesichtspunkte auszuschließen. Man wird sicherlich die gesamte Entschädigungsproblematik sich anschauen müssen, die ja in Artikel 14, da gibt es ja genügend Rechtsprechung. Das ist nicht einfach, aber das ist alles lösbar. Wesentlich problematischer, wenn ich nochmal aufgreifen darf, ist diese Problematik, wenn man sich jetzt um diese einzelnen Baulasten und die einzelnen Rechte streitet. Da kann man sich dann wirklich nochmal 100 Jahre streiten. Da sollte wirklich ein Grundsatz her, denn nur so kann man dann eine Lösung auch in einer überschaubaren Zeit herbeiführen. Ja, vielen Dank.
So, vielen herzlichen Dank. Damit sind alle Fragen beantwortet. Wir hätten jetzt noch 10 Minuten, aber in 10 Minuten ist uns keine weitere Runde mehr möglich. Ich möchte mich noch mal ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken für Ihre Zeit, für Ihre Stellungnahmen, für die auch aus meiner Sicht heute wirklich sehr gute, sehr sachliche und sehr konstruktive Anhörung. Und ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche, genauso wie allen Kolleginnen und Kollegen hier in Berlin. Dann schließe ich hiermit die Anhörung.